dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill wieder gekommen!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir in der Leitung und aus Beutelsbach zugeschalten der Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky, happy Halloween und willkommen in den schwäbischen Wochen. Und gar nicht mal so gruselig, also aktuell läuft es ja ganz gut.
Ja, offensichtlich hast du dich noch nicht auf unseren kommenden Gegner vorbereitet. Ich habe mich heute schon ein paar Mal gegruselt, als ich Bilder von Robert Andrich gesehen habe. Ich weiß, es ist böse, aber gut, es gärt in mir, Sebastian. Heute eines unserer Hauptthemen, möchte ich sagen, der Knaller gegen Leverkusen. Und mittlerweile muss man ja an der Stelle wirklich sagen, VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen ist halt mittlerweile wirklich so ein Duell, auf das ich mich richtig freue. Es hat lang gebraucht dafür, aber spätestens nach dem Supercup sind da so viele Rechnungen offen, über die wir heute auch noch sprechen werden, die wir begleichen werden. Und ich bin heiß wie nur sonst was. Und wir könnten nicht besser in dieses Duell gehen als mit 3 Siegen in Folge. Und da sind wir schon bei einem anderen Thema, das wir heute auf dem Tableau haben, nämlich der Pokalsieg, zumindest mal in der zweiten Runde, gegen Kaiserslautern. Sebastian, it's your turn. Du musst übernehmen.
Alles gut. Also ich denke auch, das Timing ist ganz gut. Also auch Leverkusen hat natürlich im Pokal gewonnen, aber nur gegen Elversberg. Und bei denen läuft es noch nicht so richtig rund. Der Nimbus der letzten Saison ist ein Stück weit weg. Also ich glaube, da ist morgen was drin. Also wir können den Leverkusen-Fluch morgen vielleicht endlich mal beiseite legen. Und vorher sprechen wir über Kaiserslautern. Auch da waren die Teufel ja zu Gast in Stuttgart. Also es geht dämonisch in dieser Sendung los. Wir merken es ja, ne? Irgendwie gefühlt treffen wir uns alle 2-3 Tage, um Sendung aufzunehmen, weil der VfB alle 2-3 Tage spielt und es ist einfach großartig.
Es ist großartig, es ist eine wunderbare Zeit und an der Stelle können wir verraten, heute wird es wirklich kürzer, weil wir haben tatsächlich nur die beiden Themen, Lautern und Leverkusen. Mhm. Und dadurch, dass es kürzer wird, hoffen wir natürlich, dass ihr diese Folge vielleicht in einem Rutsch durchhören könnt. Das würde auch wieder diesem YouTube-Algorithmus helfen, denn umso länger ihr dranbleibt, umso besser ist das für uns. Noch besser ist allerdings, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Und da mir, ich meine, am Mittwoch ein netter Hörer geschrieben hat, was hilft euch denn jetzt am meisten, kann ich euch sagen, also wenn ihr den Daumen da lasst, müsst ihr mindestens, ich glaube, ein Drittel oder ein Viertel der Sendung geschaut haben. Ansonsten wirkt sich das wiederum nicht positiv auf den Algorithmus aus. Alles komplett verwirrend. Ihr könnt es folgendermaßen machen. Klickt den Daumen und guckt die Sendung. Dann absolut alles richtig gemacht. Abonnieren noch wichtig, ja, für den Kanal des VfB Stuttgart und die Glocke drücken. Und ganz persönlich für uns würden wir uns über Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast freuen, denn auch da gibt es gewisse Ziele, die wir erreichen möchten, nämlich möglichst unsere relativ gute Bewertungsstatistik beibehalten, Sebastian. Das müssen wir noch vorweg schicken und dann können wir auch direkt ins Pokalduell gegen Lautern gehen. Du warst im Stadion?
Ich war im Stadion, ja.
Ich war leider nicht im Stadion, immer noch erkältet, wahrscheinlich Bronchitis, aber nicht mal der Gang zum Arzt ist momentan möglich für mich. Das heißt, ich sorge mich hier selbst um mich und versuche mich gesund zu channeln. Mal gucken, mit welchem Erfolg. Vielleicht klappt es ja dann mit dem Spiel gegen Atalanta Bergamo für mich. Das ist mein Ziel, das ist mein Genesungsplan. Atalanta Bergamo muss ich wieder im Stadion in der Kurve stehen und feiern. Apropos Kurve. Das würde ich mit dir gerne vorneweg mal besprechen. Es war ja ein besonderes Spiel, weil, wie wir wissen, unsere Fanszenen, die des 1. FC Kaiserslauterns und unsere des VfB Stuttgart, eine gewisse Freundschaft pflegen. Jetzt warst du im Stadion. Konnte man davon was spüren?
Also man konnte es natürlich sehen, denn es gab eine Fahne vom Pfalz-Inferno in der Cannstatter Kurve und es gab eine Fahne von der Schwabenkompanie im Auswärtsblock. Und das war für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Und das ist natürlich schon sehr speziell, dass einfach eine große Fahne des Gegners im jeweils anderen Block ist. Das war super, aber wer irgendwie geglaubt hat, es gibt eine gemeinsame Choreo oder gemeinsame Lieder oder sonst was, der wurde dann vielleicht ein Stück weit enttäuscht. Wobei ich glaube, man kann diesen Mythos der Fanfreundschaft auch ein bisschen zurückschrauben. Ja, die gibt es, aber es ist auch nicht so, dass sich alle VfB-Fans und alle Lautern-Fans und alle Fangruppen gegenseitig total lieben. Also es wird halt ein paar gute Connections gibt's und die werden auch von allen anderen akzeptiert und toleriert. Aber es war trotzdem ein wunderbares Stadionerlebnis und es war unfassbar laut tatsächlich auch, weil ich glaube, das kann jeder bestätigen, der regelmäßig ins Stadion geht, einen lauteren Auswärtsblock habe ich noch nie erlebt.
Ja, also ich kann das von meinen Fernseherfahrungen gerne zurückspiegeln. Also es ist wirklich großartig gewesen. Die Stimmung war fantastisch, das muss ich einfach so sagen. Es war unbeschreiblich und vor allem, du merkst halt, was für ein Hexenkessel aus unserem Stadion wird, wenn zwei traditionsreiche Fanszenen hier aufeinandertreffen und miteinander Stimmung machen. Also es ist ja immer ein Geben und Nehmen, man bettelt sich gegenseitig so ein Stück weit. Es ist halt wirklich großartig gewesen, das mitzuverfolgen am Fernseher. Ich war sehr, sehr neidisch, nicht im Stadion sein zu können, muss ich echt sagen. Und was ich halt so besonders finde, das merke ich auch bei mir, diese Freundschaft mit Lautern, die emotionalisiert mich ein Stück weit. Und es hängt, glaube ich, damit zusammen, dass es ein Stück weit auch generisch gewachsen ist. Also, weißt du, das fühlt sich nicht so an, als müsse es so sein, sondern das hat sich irgendwie so ergeben, weil ich meine mich zu erinnern, vor ein paar Jahren, als wir noch in der zweiten Liga gegen Lautern gespielt haben, war das nicht so das große Thema oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, geht mir ganz genauso und vielleicht ist es auch so eine Antithese zum Fußball, der sich immer mehr kommerzialisiert, dass man einfach sagt, hey, da kommen mal zwei Traditionsvereine mit einer richtig starken Fanszene und die haben halt Bock drauf, auch Stimmung zu machen und ein gutes Spiel zu erleben. Und ich habe es auch schon so erlebt, dass die Stimmung auch im Vorfeld sehr freundschaftlich war und wenn da irgendwelche Lautern-Fans dann da rumgelaufen sind, also da gab es keine schlechte Stimmung und so weiter. Also das war wirklich mal richtig, richtig schön. Man könnte fast sagen, Fußball so, wie er sein sollte.
Ach, herrlich. Fast, ja. Muss man sagen. Fast. Du hast die Choreos schon angesprochen. Ich dachte mir schon am Samstag gegen Kiel, warum gibt's eigentlich heute eine Choreo und nicht am Dienstag? Das wäre vielleicht passender zu so einer Pokalschlacht. Ja, und unsere Kurve hat sich halt dafür entschieden, am Samstag gegen Kiel die Choreo zu zeigen. Vielleicht lag's auch daran, dass man schon im Vorfeld wusste, dass Lautern was machen möchte. Und da sind wir schon beim Punkt. Denn dazu kam es nicht, ja, weil eigentlich war geplant, dass die FCK-Szene eine Choreo im Gästeblock macht und das scheiterte dann an Auflagen, die Lautern-Fans ja einfach nicht nachkommen wollten, so muss man sagen. Überliefert ist an der Stelle, ich konnte leider noch keine weiteren Gespräche dazu führen, dass der VfB von den FCK-Ultras eine Ansprechperson für die Aktion verlangte, die ein Formular unterzeichnen sollte. Und mit dieser Unterschrift hätte die Person für jegliches Fehlverhalten anderer FCK-Fans bei der Durchführung der Choreo verantwortlich gemacht werden können. Und das ist natürlich schwierig, weil im Zweifel zünden zwei, drei Leute Pyro ohne Wissen der anderen Ultras und dann ja sieht sich die zeichnende Person wirklich einem massiven Problem ausgesetzt. Ja, also schwierige Nummer. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht genau, wie das sonst ist beim VfB Stuttgart. Das heißt, wenn andere Fanszenen bislang Choreos angemeldet haben, ob es da ähnliche Auflagen gab und die einfach erfüllt wurden. Du wirst es auch nicht wissen, aber es ist natürlich sehr, sehr schade und auch ein Problem für die Fankultur an sich, dass solche Auflagen dann eben eine Choreo verhindern. Denn wie geil Choreos vom FCK sein können, haben wir ja nicht zuletzt beim Pokalfinale gesehen.
Oh ja, das war richtig hart. Also das ging richtig hart. Nee, das hätte mich auch gefreut, wenn da was gekommen wäre. Aber ich verstehe natürlich auch, dass niemand sich verantwortlich machen möchte für das Verhalten von 7000 Leuten, die da im Block und daneben stehen. Also das kann ja nicht funktionieren. Und da muss man dann andere Regelungen finden. Sehr, sehr schön fand ich, dass sich die FCK-Fans ja trotzdem was haben einfallen lassen und unter anderem wurde ja auch eine übergroße Version des Anmeldeformulars dieser Choreo dann präsentiert auf, ich weiß gar nicht, 1x2 Meter, wo genau drauf stand, welche Materialien mitgebracht werden, was man benötigt und so weiter. Also das fand ich dann einen relativ cleveren Move nochmal zu zeigen, dass das glaube ich, nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich laufen sollte.
Ja, ich glaube, die wurde dann anschließend auch zerrissen als Botschaft und es gab auch noch ein Spruchband, auf dem stand, Fankultur braucht Freiräume. Wichtige Botschaft, meiner Meinung nach. Ja, also das ist schon wirklich einfach ein Kernthema in der Kurve und wir feiern es ja selbst. Ich meine, wie viele Menschen stehen in der Türkheimer Kurve auf der Haupttribüne, auf der Gegentribüne, filmen das ab, feiern das, finden es toll. Und natürlich, also Fankultur braucht diese Freiräume, das ist extrem wichtig und diese Botschaft ist natürlich auch extrem wichtig. Und ich sag's nochmal, es ist nichts Neues, dass Choreos angemeldet werden müssen und soweit ich das weiß, unterstützt da gerne dann auch die Fanbetreuung bei diesem ganzen Prozess. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es hier schon nochmal eine Weiterentwicklung, ja, der Formulare gab. Weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die Lautern-Fans jetzt gesagt haben, wir machen keine Choreo. Weil gerade DFB-Pokalfinale, also da könnte ich mir vorstellen, dass die Liste an Bedingungen noch deutlich länger war als das, was der VfB rüberschickt. Vielleicht finden wir in den nächsten Tagen noch was raus, können das dann auch mal mit aufnehmen. Aber ich möchte noch eins da lassen, was mir wirklich wichtig ist. Also man sollte einfach nicht vergessen, Choreos sind essentieller Bestandteil einer Kurve. Und diese Choreos, die prägen die Fankultur. Ja, und es ist wirklich so schade, weil wir ja auch wissen, wie viel Arbeit und Leidenschaft in so Choreos gesteckt wird. Ja, und die Vorbereitungen, die ziehen sich wirklich lange hin. Und dann scheitert diese Aktion in letzter Sekunde, wenn man so möchte. Und das ist halt einfach super bitter. Ja, das ist super bitter. Und wir müssen da als Fans aufpassen, dass uns nicht noch mehr Identifikation abhanden kommt. Weil natürlich, das ist identifikationsstiftend, auch solche Choreos. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war und zum ersten Mal dann in die Kurve rübergeschaut habe und sowas in der Art wie Choreos gesehen habe. Das war damals natürlich noch Ende der 90er nicht ganz so krass, wie es jetzt ist, aber das hat mich total begeistert. Ja, da wollte ich dazugehören. Ich wollte da mitmachen. So, das hat mich eigentlich in die Kurve gezogen, neben all dem anderen, was da sonst noch so passiert. Aber das ist halt wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und es ist sehr, sehr schade, wenn das hier nicht möglich ist in Stuttgart, so wie es vielleicht woanders möglich ist, aber bevor ich mir da ein abschließendes Urteil erlaube, muss ich noch Gespräche führen, zum Beispiel mit dem Fanprojekt und vielleicht auch mit ein paar Leuten vom VfB Stuttgart, die mir erklären können, was da jetzt genau ablief, weil an und für sich, das, was ich bislang weiß, das klingt jetzt erstmal nicht so besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch mit Hinblick auf den VfB Stuttgart.
Ja. Genau, es klingt halt sehr, sehr bürokratisch und dass sich eine Person dann nicht tapfer machen möchte für alles, was dann der gegnerische Fanblock macht, ist ja auch klar und da muss man andere Lösungen finden. Aber wie gesagt, wir fragen nochmal nach und liefern dann nach. Ist ja unser Vorteil jetzt auch mal aus VfB-Perspektive, was da vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist.
Fast schon prophetisch, dass du vor, ich weiß es gar nicht, ein oder zwei Sendungen gesagt hast, dass wir darauf mal achten sollen in Zukunft, wenn dann eben die Gästefans gewisse Repressalien über sich ergehen lassen müssen. Und here we are. Bevor wir dann gleich auf die Aufstellung blicken, habe ich noch ein anderes Thema. Und zwar konnte ich auf Twitter mitverfolgen, dass es offensichtlich in diversen Blöcken im Stadion zu Problemen kam und das lag daran, dass es Menschen gibt, die sich zwar einen Sitzplatz buchen, sich dann aber der Sitzpflicht widersetzen. Ich sag das mit dem Augenzwinkern, ja. Also es kommt wohl häufiger vor, mir wurde der Block 50 und 51 genannt als besonderer Problemblock, wenn man so möchte, dass es halt einfach einen gewissen Anteil an Fans gibt, die stehen wollen, die Stimmung machen wollen, die mitsingen wollen etc. Und dann gibt's halt in diesen Blöcken auch Menschen, die sagen, ey, ich habe hier einen Sitzplatz bezahlt, ich stehe zwar ab und zu auch mal auf, mach mit, aber ich möchte halt keine 90 Minuten stehen. Ich verstehe, dass es da so eine gewisse Dissonanz gibt zwischen diesen beiden Seiten. Andererseits habe ich jetzt mitbekommen, dass es gegen Kaiserslautern so gewesen sein soll, dass Fans tatsächlich mit Bechern beworfen wurden, mit Stadion aktuell Zeitschriften, teilweise sogar mit Münzen. Es soll wohl sogar jemand verletzt worden sein. Und da kann ich halt einfach nur an der Stelle sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Also jetzt mal ganz ehrlich, also beim besten Willen, ich verstehe ja, wenn du nicht aufstehen willst. Ja. Das ist auch völlig okay. Aber man bewirft doch keine Menschen mit, egal was. Lass das doch. Mein Gott, dann geh doch hin und frag, warum stehst du jetzt hier? Vielleicht könnt ihr Plätze tauschen, danach siehst du besser, kannst sitzen und der andere steht halt auf deinem Platz. Also es muss dich ja direkt tangieren. Du kannst ja nur maximal zwei Reihen hinter dieser Person sitzen, weil sonst würdest du ja noch was sehen, denn die Ränge sind ja steil genug. Aber dass da Menschen wirklich dann mit irgendwelchen Gegenständen beworfen werden, und auch beleidigt werden zum Teil, da habe ich null Verständnis für. Das ist auch unser Ort, das ist unser Stadion. Da werden wir doch einen Konsens finden, dass alle halbwegs zufrieden sein können. Ja, und wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht jetzt fordern, dass alle stehen müssen, obwohl ich es natürlich schöner finden würde. Aber ich verstehe, dass es Menschen gibt, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht können, die vielleicht auch einfach keinen Bock haben. Akzeptiere ich. Aber dann geht doch vernünftig miteinander um, Leute. Also ganz ehrlich, das gibt's doch nicht. Ihr könnt doch nicht zum Teil dann Frauen und einfach unterlegene Menschen mit irgendwelchen Gegenständen bewerfen. Also wirklich, da als ich das gelesen habe, ich gehe davon aus, es war so, warum soll man es sonst schreiben? Da habe ich echt gedacht, Leute, wo sind wir denn? Also das geht überhaupt nicht. Sebastian, du sitzt ja ganz in der Nähe. Ist dir schon sowas Ähnliches passiert?
Ich habe ja das Privileg, ich sitze ja im Block 47E und 47E ist halt der absolute Sitzblock. Das ist halt total spannend. Ich weiß nicht warum, aber wir sitzen relativ nah an der Cannstatter Kurve und offiziell steht auf meinem Ticket auch Cannstatter Kurve. 3-4 Meter links von mir ist dann der Trainer zur Gegentribüne und teilweise ist es wirklich so, du guckst nach links und neben uns kommt dann Block 51, die stehen alle und bei uns in 47 sitzen alle. Deswegen, also meine Einladung an alle, die gerne sitzen, kommt in Block 47, da sitzen eigentlich alle und wenn da mal jemand steht und der steht dann auch zu lange, dann redet man mit dem oder mit der, ja, und sagt, hey, wollen Sie irgendwie wieder sitzen und gucken und so weiter. Und tatsächlich das einzige Spiel, was eigentlich überwiegend im Stehen geguckt wurde, war halt das 2:1 gegen Köln, das legendäre. Aber ansonsten wird in 47 eh sehr, sehr viel gesessen. Aber ich denke, ich sehe es genauso wie du. Also das kann einen ankotzen, wenn da vorne jemand steht und dann redet man mit dem. Also man kennt ja der Klassiker, Leute stehen auf, Leute stehen, dann ist die Situation vorbei, alle setzen sich, einer bleibt stehen, guckt aufs Handy, checkt seine E-Mails, schreibt eine WhatsApp-Nachricht und sagst, Kerl, setz dich mal kurz hin. Also, aber Leute irgendwie dann täglich angreifen mit irgendwelchen Wurfgeschossenen Anführungszeichen, finde ich, geht auch gar nicht. Also wir sind alle zusammen da, wollen alle Spaß haben und wenn da jemand ist, der euren Spaß so ein bisschen minimiert, dann redet mit der Person, aber das ist einfach scheiße.
Ja, Sitzplatz Ultras im 47er, merke ich ja, mir, Sebastian, wenn Fall, ich ja. wieder Stimmung Komm machen rum. Will.
Ja, und setzt aber, euch zu uns.
Genau, also ein paar Jahre schaffe ich es, glaube ich, noch zu stehen und dann weiß ich, wo ich hingehöre.
Gut. 47.
Lass uns auf die Aufstellung blicken und da war eine Menge los. 9 Wechsel, wir lagen gar nicht so falsch mit unserem Startelf-Tipp.
Ja. Ich habe im Nachhinein nochmal die YouTube-Kommentare angeguckt und wir haben ja, glaube ich, unsere Startelf aufgestellt, hatten 8 Wechsel und es gab nicht nur einen Kommentar, der drunter schrieb, ja, vogelwilde Aufstellung, das kommt nie im Leben so völlig daneben und so weiter. Und wir haben uns ja quasi schon entschuldigt, dass wir 8 Wechsel vorgenommen haben. Hey, aber Sebastian Hönne sagte sich, nee, hold my beer, also ich mache 9 Wechsel.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das für oder gegen Sebastian Hoeneß spricht, dass wir da so nah dran waren an der
für
Wirklichkeit.
Ihn gegen uns wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich, ja. Lass uns kurz rübergehen. Ich meine, Bredlow und die Viererkette, ich glaube, das konnte man so vorhersehen. Auch die Flügelbesetzung war jetzt nicht so ja besonders, dass wir da nochmal tiefer ins Detail gehen sollten. Auch im Sturm konnte man das so erwarten. Aber Kretzig auf der 6 war schon eine Überraschung, auch wenn ich kurz erwähnt habe, das möchte ich an der Stelle nochmal hinterlegen, dass man Franz Kretzig ja auch auf die 6 stellen könnte.
Du hast es erwähnt und glaube ich sofort dann ins Reich der Fabeln verwiesen. Eigentlich,
ja, natürlich. Ne?
Also nachdem er auch dann bei der zweiten Mannschaft nicht gespielt hat und irgendwo, keine Ahnung, zwischen zweiter Mannschaft, erster Mannschaft und Kanter Loch irgendwie vagabundiert. Also kam das für mich schon sehr, sehr, sehr überraschend.
Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim Thema, weil nach dem Spiel wurde ja viel darüber diskutiert, vor allem natürlich medial, irgendwas musste ja schreiben, wie gut jetzt der zweite Anzug des VfB sitzen würde. Was sagst du denn dazu? Und vielleicht nochmal kurz zur Rotation an sich. Ja, also war das für dich too much? Und ja, wie bewertest du grundsätzlich den Auftritt unserer zweiten Garde?
Ich meine, wir haben es vor dem Spiel gesagt, es ist ein Pokalspiel, du musst weiterkommen. Ich fand den Auftritt absolut okay. Also, dass da nicht alles passt und dass du halt dann jetzt wirklich Paradebeispiel Franz Kretzig, der, wir haben es gerade angesprochen, zwischen erster, zweiter Mannschaft und kompletter Nicht-Stattfindung irgendwie hin und her vagabundiert, der spielt auf einmal eine entscheidende Rolle und er macht es, finde ich, auch ganz okay. Natürlich siehst du, dass er seine Probleme hat und seine Defizite hat, aber er hat in der Saison 7 Bundesliga-Minuten oder so und dann spielt er auf einmal in einer zentralen Rolle und hat eine gute Aktion, hat auch schlechte Aktion, aber ich fand das grundsätzlich komplett okay und am Ende haben wir gewonnen, das nach 90 Minuten, insofern würde ich sagen, der zweite Anzug, der zwickt vielleicht noch an so ein paar Stellen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er gar nicht passt, also das war ein solider Auftritt.
Sehe ich genauso wie du, also ich muss erstmal dazu sagen, weil über Kretzig wirklich viel geschrieben wurde, ich fand, so wie er das gemacht hat, das war schon sehr ordentlich. Wir werden gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Du merkst bei ihm so eine gewisse Nervosität. Vielleicht ist er auch übermotiviert. Wie gesagt, wir gehen gleich noch mal etwas genauer darauf ein. Aber man darf natürlich nicht vergessen, welche Position er hier übernommen hat. Ich meine, der spielt halt nicht einfach mal auf den Außen oder im Sturm, wo es vielleicht nicht direkt so auffällt, ja, sondern er spielt auf der Position von Angelo Stiller. Ein absoluter Gamechanger. Ja. Ja, und da würde wahrscheinlich jeder abfallen. Wahrscheinlich würde uns sogar Wataru Endo als Verschlechterung vorkommen, wenn wir den da hinstellen würden. Aber ich fand, Franz Kretzig hat das wirklich ordentlich gemacht. Und allein auch die Werte, die er geliefert hat, sprechen eigentlich dafür, dass du mit Franz Kretzig so ein Experiment vielleicht auch nochmal wagen kannst. Allein seine Passquote war nah dran an dem, was Angelo Stiller so hinbekommt, wenn nicht sogar besser, ja, 98% angekommene Pässe ist herausragend, Ballaktionen hat er insgesamt 61 gehabt, davon 47 erfolgreich, da bist du dann bei 77% erfolgreiche Ballaktionen und das sind Werte, die unsere Spieler sonst auch haben, da würde man davon sprechen, dass es ganz gut war, so richtig gut ist über 80%, also weit davon entfernt war er auch nicht. Bei den Zweikämpfen merkst du einfach, dass er vielleicht physisch noch ein bisschen was draufpacken muss, obwohl er schon zäckig ist. Also der geht schon ordentlich zur Sache. Aber du merkst halt auch, wenn dann ein Ritter oder so einen Körper reinstellt oder auch ein Jean Zimmer, ja, die halt schon auch Wucht mitbringen, dann wird's schwierig, auch physikalisch dagegen zu halten. Also da muss er mit Sicherheit noch zulegen. Ansonsten super ballsicher. Ich konnte ganz oft lesen, ja, der hat so viele Bälle verloren. Ja, habe ich nachgeguckt, Ballverluste 6. Ja, gab nur einen, der weniger hatte, das war Henry Chase. Mhm. So, also ich meine, über was beschweren wir uns hier? Und Balleroberungen 7, alle in der gegnerischen Hälfte. Das konnte nur noch Atakan Karasor toppen. Also das muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Franz Kretzig hat ein ordentliches Spiel gemacht und ich weiß gar nicht, warum man sich da gleich wieder auf den Jüngsten oder er wirkt zumindest so zierlich und ja, auch ein bisschen niedlich, muss ich sagen, warum man sich auf ihn so einschießt, weil ich finde, er hat es ordentlich gemacht und allgemein zu dieser Rotation und zur Thematik, wie gut sitzt denn jetzt der zweite Anzug, da muss man sich halt auch mal die Frage stellen, okay Leute, also das sind die Spieler, die kommen, wenn andere Spieler ausfallen und einige von denen, die wir jetzt auf dem Feld gesehen haben, die haben wir bislang in der Saison noch gar nicht gesehen, beziehungsweise noch nicht mit vielen Spielminuten erleben dürfen. So, jetzt kommen die da rein gegen Lautern, die mit Sicherheit brennen, ja, weil klar, also die wollen natürlich den Erfolg des vergangenen Jahres im Pokal wiederholen, wollen nochmal ins Finale kommen, haben aber auf der anderen Seite auch nichts zu verlieren. Da steht eine komplett uneingespielte Mannschaft auf dem Feld und dafür hat man es richtig gut gemacht, weil man Lautern eigentlich schon über weite Strecken des Spiels immer beschäftigen konnte, dass das eine. Und ich fand die Analyse von diversen Medien danach, ja, dass dann die erste Garde richten musste, das war mir zu kurz gesprungen, weil ich sage dir, die Drecksarbeit hat die zweite Garde gemacht. Die hat Lautern am Laufen gehalten, die hat Lautern gefordert, die hat Lautern mürbe gemacht. Und dann kommen eben diese Gamechanger rein und dann, ja, merkst du sofort mit einem Stiller, mit einem Undav, auch mit einem Leveling, das ist nochmal was anderes. Aber ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass die Qualität so überragend ist, ja, dass du im Endeffekt danach einen 1-2 Klassenunterschied feststellst. Das glaube ich nämlich nicht, sondern die Mannschaft, die dieses Spiel begonnen hat, die 11, die hat dafür gesorgt, dass eben Lautern nach 60, 65 Minuten schon ordentlich am Pumpen war und sich wirklich mit allem dagegen stemmen musste, ja, um möglichst lang dieses Unentschieden zu halten. Und das haben sie am Ende nicht mehr geschafft und ganz klar, also es gibt natürlich Fehler, die man ansprechen kann, werden wir nachher auch tun, aber insgesamt fand ich, war das eine mutige Entscheidung von Sebastian Hoeneß, die am Ende belohnt wurde mit dem Weiterkommen und das wird auch den Jungs, die jetzt da auf dem Platz standen, wird es einen Boost geben, keine Frage, weil sie gemerkt haben, A, der Trainer baut auf mich, auch in so wichtigen Spielen, das war ein K.O.-Spiel, ja, also da hat er die Jungs reingestellt, das ist auch Vertrauen und auf der anderen Seite haben sie sich selbst bewiesen, weil sie haben mitgehalten und sie haben es gut gemacht und sind wir ehrlich, wir werden nachher noch genauer drauf eingehen, ohne Daniel Schlager hätten wir halt wahrscheinlich noch nicht mal den Ausgleich gefressen, weil es gab nicht allzu viele große Chancen, abgesehen von dem Pfostenschuss, die Lautern vorzuweisen hatte. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Wenn du nicht noch was ergänzen möchtest, Sebastian?
Na, ich gehe da genau mit dir mit. Also man kann natürlich sich fragen, also entweder du rotierst halt so heavy, wie es halt Sebastian Hoeneß gemacht hat, oder du schickst halt dann doch eher so eine A-Elf aufs Spielfeld, hoffst, dass die halt früh in Führung liegen und wechselst dann halt sukzessive aus. Aber wenn du halt wirklich so viele neue Leute bringen willst, dann musst du es so machen. Er hat den Leuten, die er aufs Feld geschickt hat, das Vertrauen geschenkt und ich finde, sie haben es ihm zurückgezahlt und ich fand eine Antwort auf einen deiner Tweets relativ gut. Wir haben uns vor ein paar Jahren noch gefreut, wenn unsere A11 in der ersten Runde gegen Hansa Rostock irgendwie gewonnen hat. Ja. Jetzt gewinnt die B11 gegen Kaiserslautern einigermaßen souverän mit 2-1 und die Leute prügeln auf irgendwelche Spieler ein. Also das verstehe ich auch nicht. Also für mich war das völlig okay und man hat gesehen, der Kader hat eine gewisse Tiefe und diese Tiefe reicht halt auch in einer zweiten Pokalrunde gegen Kaiserslautern zu bestehen. Das war für mich wunderbar.
Also absolut, absolut, sehe ich genauso wie du. Und dann gehen wir mal in die Analyse rein. Also was man direkt gemerkt hat, der VfB hat im Aufbau ein bisschen was umgestellt, hat im 3+2 Aufbau versucht, das Spiel anzuschieben. Adda hat sich ein Stück weit zurückfallen lassen, um im Aufbau zu helfen. Das ist ja sonst auch eine Rolle, die Angelo Stiller gerne übernimmt. Ich glaube, da hat man einfach Karasor mehr zugetraut. Das war auch okay. Was mir aber aufgefallen ist, war das Pressing des VfB Stuttgart. Das ist gut, das wissen wir. Aber gerade aufgrund dessen, dass wir jetzt mal Spieler gesehen haben, die wir nicht so oft von Beginn an sehen, habe ich halt besonders drauf geachtet, wie verhalten die sich. Und da ist mir einer aufgefallen, der im Laufe des Spiels auch wieder ein bisschen abgefallen ist, aber gerade zu Beginn mir wirklich also ein gutes Gefühl gegeben hat, und das war Nick Woltemade.
Oh ja.
Weil vielleicht könnt ihr gerne mal darauf achten, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Spiel nochmal zu schauen. Achtet mal darauf, wie gekonnt, muss man wirklich sagen, Nick Woltemade Spieler anläuft. Also der Anlaufwinkel, der macht das herausragend. Also Nick Woltemade ist ein Spieler, den du sofort einsetzen kannst, der dir im Pressing was gibt und du keinen Abfall im Vergleich zu einem Touré, der sich ja da jetzt auch gesteigert hat, Demirovic feststellst, das war wirklich richtig gut. Was bei Woltemade auch auffällig war, war die Ballbehauptung, die Pässe und die Flanken. Das war alles wirklich richtig, richtig gut auf einem hohen Niveau. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Manchmal stimmte sein Timing noch nicht so ganz beim Anlaufen. Das heißt aber nicht, dass das Anlaufen an sich schlecht war, aber du hast halt gemerkt, Demirovic presst drauf und Nick hätte dann vielleicht schon ein bisschen früher antizipieren müssen und nachschieben müssen. Das sind so Abstimmungsschwierigkeiten, aber keine qualitativen Problematiken, die ich da jetzt erkennen konnte, sondern es ist einfach nur Abstimmung mit Demirovic, was am Ende nicht gepasst hat. Ja, vielleicht hat er mit ihnen da auch eine neue Rolle inne gehabt, dass er jetzt einer der Spieler war, der das Kommando fürs Pressing gegeben hat. Das weiß ich nicht genau. Das konnte ich jetzt aus dem Fernseher oder auf dem Fernseher nicht ganz genau erkennen, wer die Kommandos gibt oder ob es halt einfach wirklich nur klassische Pressing-Auslöser waren. Sprich ein Spieler, der einen Ball am Fuß hatte, etc. pp. Aber das sah schon richtig gut aus. Und lass mich das noch kurz vervollständigen. Der andere, der mir wieder sehr gut gefallen hat, war Pascal Stenzel. Ja, weil es wird ja oft über Pascal Stenzel gemeckert, weil er natürlich seine Defizite in Sachen Tempo hat, etc. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, Stellungsspiel ist dafür ganz gut. Und was man immer wieder hervorheben muss, ist halt einfach, Pascal Stenzel ist auch mit Ball richtig, richtig gut. Er kann gute, lange Bälle schlagen und er schafft es, ansatzlos Verlagerungen von rechts nach links zu spielen. Das ist halt auch ein Gamechanger, weil darum geht es im Endeffekt. Diese Gegner, wie Kaiserslautern, dann in Bewegung zu halten, ja, und in Räume zu zwingen, die sie nicht mögen. Und das geht durch schnelle Verlagerungen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich über eine Station im Zentrum verlagere oder ob ich halt einen langen Diagonalball auf die linke Seite rüberschlage und Chris Führig mit gefühlt 100 km/h andribbelt. Das ist schon nochmal einfach ein Gamechanger. Und dann kannst du wieder zurückverlagern und du weißt, der Stenzel bombt dir da noch so ein Ding aus 20 Metern in Winkel im Zweifel. Es passiert nicht so oft, aber es ist immer nah dran, muss man sagen.
In der 9. Minute wäre es fast so weit gewesen, oder? Also ja.
Absolut,
ja. Ins Spiel reinstarten wollen, weil ja. Ich finde, du hast gesehen, okay, der VfB startet halt mit neun Spielern und denkst, oh, wird das funktionieren? Und ich hatte ab Anpfiff eigentlich das Gefühl, okay, also das funktioniert. Die sind scharf, die sind genauso fokussiert wie gegen Kiel, auch wenn mit komplett neuem Personal. Aber die wissen, worum es geht. Und ich hatte tatsächlich gleich ein gutes Gefühl eigentlich.
Ja, du hast es gerade gesagt, die 9. Minute, da hätte es schon soweit sein können. Der VfB mit einer langen Ballbesitzphase macht es gut. Dann wird ein Ball abgegrätscht und der landet mehr oder weniger zufällig bei Pascal Stenzel, der dann aus 17 Metern abzieht. Der Schuss geht wirklich ganz knapp übers Tordreieck. Also das war ein guter Schuss und B, eine gute Chance für den VfB Stuttgart. Und jetzt hätte ich mir natürlich gefallen lassen, ja, dass Pascal Stenzel nach 9 Minuten den VfB in Führung bringt. Man muss sowieso sagen, also der VfB brauchte so ungefähr 8-9 Minuten, dann haben sie so ihr Schema gefunden, nachdem sie angreifen wollen. Natürlich hauptsächlich über die linke Seite, die immer stärker wurde. Du hast auch gemerkt, Ramon Hendricks, das hat er in München ja gar nicht gemacht, hat sich auch häufiger mal mit in die Angriffe eingeschaltet, ja, und ist bis zur Grundlinie durchgelaufen. Und ich musste heute, ich sag's jetzt einfach, beim ZVW hören, dass Hendricks ein Tempoproblem hat. Fuck off, Alter. Hendricks ist ein super schneller Spieler. Also ich meine, die Werte kannst du dir auf der DFL-Seite anschauen. Hendricks ist ein schneller Spieler. Was ihr, glaube ich, meint, ist auch da wieder Timing. Ja, also das merkst du einfach, dass die Abläufe natürlich noch nicht so passen wie in der vergangenen Saison mit Führig und Mittelstädt oder jetzt eben mit Leveling und Mittelstädt. Keine Frage. Aber Hendricks hat alles, nur kein Tempodefizit. Also das ist ein Spieler, der Tempo mitbringt, der sich vielleicht aber auch noch an den Spielstil gewöhnen muss und Zutrauen haben muss. Ja, du merkst halt schon, dass Hendricks eher defensiv denkt, ja, und sich nicht ganz so bereitwillig mit nach vorne einschaltet wie ein Maxi Mittelstädt. Und da braucht es einfach Zutrauen, da braucht es Minuten, da braucht es Erfolgserlebnisse etc. Aber die Anlagen habe ich gesehen und ich muss wirklich sagen, Hendricks erinnert mich ein bisschen, ganz klein wenig, an Anthony Rouault, wo wir nie so genau wussten, wo geht's eigentlich mit dem hin. Der hat dann mal ein paar Minuten bekommen und ja, das war auch nie schlecht, aber er hat halt keinen großen Impact gehabt. Und Hendricks meine ich was Ähnliches zu erkennen. Das fehlt so ein bisschen noch an Zutrauen, es fehlt noch so ein bisschen an der Überzeugung, aber das kommt mit mehr Minuten. Ob das jetzt ein Spieler wird, der dann irgendwann regelmäßig in der Startelf steht, weiß ich nicht. Ja, das hängt von vielen Faktoren ab, aber er hat auf jeden Fall Qualität, das hat er bewiesen, auch in dem Spiel jetzt gegen Kaiserslautern, und ich würde ihn gerne häufiger sehen, sage ich dir ganz klar. Also da würde es natürlich helfen, wenn der VfB endlich mal Spieler hat, die nach 70 Minuten entschieden sind, ja, aber Hendricks hat für mich auch jetzt hier gegen Lautern eine gute Partie gemacht.
Ja, da gehe ich komplett mit, und Ramon Hendricks ist für mich jetzt auch der Spieler, der sich in den letzten Wochen am schnellsten und am rasantesten entwickelt hat tatsächlich, ne? Also den haben wir nie in der ersten Elf gesehen, dann spielt er irgendwie so ein Testspiel gegen Ulm, da ist er gegen Bayern auf einmal da, jetzt ist er wieder da und er macht's halt gut. Also, und ich glaube, der hat wirklich Potenzial. Du hast das Stichwort Rouault gebracht, also, und ich denke schon, dass auch ein Ramon Hendricks eine ähnliche Entwicklung nehmen kann, und da sind wir wieder bei Sebastian Hoeneß, der Spieler einfach ein Stück weit besser macht, und das ist eine Plattitüde, aber da denke ich auch irgendwie Trust in the Process. Also ich glaube, das kann schon gut werden. Und wir hatten Anfang der Saison gesagt, wir haben halt links unsere Schiene mit Mittelstädt Führig. Dahinter haben wir dann Kretzig und Diehl. Das hat dann nicht ganz so funktioniert. Jetzt kommt aber ein Hendricks, der das auch spielen kann. Also das ist schon spannend. Und ich glaube, der Kader bietet die Tiefe, um auch über eine Saison mit einer Drei- oder sogar Vierfachbelastung erfolgreich zu sein.
Was du gerade gesagt hast, will ich nochmal ganz kurz aufgreifen, nämlich die Thematik, dass Sebastian Hoeneß Spieler besser macht. Das wissen wir. Aber ich habe auch das Gefühl, dass unsere Mannschaft Spieler besser macht. Das heißt, wir haben irgendwie ein System hinbekommen, dass wir als Kollektiv Einzelne stärker machen. Ja, also ganz explizit hat man es natürlich gemerkt in der vergangenen Saison mit so Unterschiedsspielern wie Girassi, Anton, Ito, muss man einfach wieder aufzählen, natürlich Stiller etc., ihr wisst das. Aber ich habe auch jetzt das Gefühl, dass Spieler, die für sich genommen, individuell, vielleicht noch nicht die Qualität haben, die du brauchst, um im Gefüge VfB eine große Rolle spielen zu können. Aber das wird super kompensiert und das stärkt jeden Einzelnen. Und du merkst halt einfach, wie Spieler während dem Spiel immer breitere Brust bekommen, überzeugter werden und sich sukzessive an dieses Level rantasten, das die Spieler um sie herum haben. Und das ist natürlich echt Gold wert, ja. Also das ist super wichtig, dass du dich anlehnen kannst an deine Mitspieler. Und wenn dir das gelingt in so einem Spiel gegen Lautern mit neuen Kandidaten, die da neu in die Startelf reingekommen sind, dann sage ich wirklich Chapeau und bin begeistert von dem Mut, den unser Trainer hat, und bin auch begeistert von unseren Spielern, die das dann abrufen können, was der Trainer in ihnen gesehen hat. Also großartig. Jetzt kommen wir zum Tor. 14. Minute. Yes. Nick Woltemade trifft. Natürlich ist es Pokal. Der neue Pokalschreck des VfB heißt Nick Woltemade. Ja. Wieder entsteht die Gefahr nach einer langen Ballbesitzphase des VfB Stuttgart. Und auf rechts gelingt es dem VfB durch gute Dreiecksbildung über Rieder, Kretzig und Stenzel Räume und Tiefe zu erzeugen. Demirovic attackiert dann diesen Raum, wird von Stenzel mit einem großartigen Pass bedient. Der war super. Sein Abschluss wird dann von Gral noch geblockt. Der Ball springt Woltemade vor die Füße, der dann zum 1:0 vollendet. Sebastian, du warst im Stadion.
Ich hab's gefeiert. Und ich sah den Pass von Pascal Stenzel, sah dann Demirovic, der eigentlich einen Undaff machen wollte mit einem Lupfer. Der Winkel war nicht ganz so ideal wie bei Dennis Undaff. Und wieder gut gehalten von Kral. Und dann ist aber tatsächlich Nick Woltemade durchgelaufen. Ich glaube, die lautere Abwehrreihe hat ihn so ein Stück weit vergessen, obwohl er so wahnsinnig groß ist. Ja,
also Zimmer, Penta halt komplett. Also genau. Warum der nicht durchläuft, verstehe ich überhaupt nicht.
Und ja, Nick Woltemade nimmt den halt gerne mit. Den muss er machen natürlich, staubt halt ab und dann steht's 1:0 und mich hat's total gefreut. Also für mich, für den VfB und für Nick Woltemade.
Ja, du konntest da gut sehen in der Szene, was der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga ist. Allein die Abstimmung zwischen Heuer und LW, die passt halt überhaupt nicht. Ja, der eine will Demirovic ins Abseits stellen, der andere, der verschätzt sich dann noch dazu, kommt dann nicht so richtig ins 1-gegen-1 und LW hätte auch auf die Linie laufen können. Das siehst du dann auch, wenn sie dann Gral, Heuer und Elvedi versuchen, Demirovic am Abschluss zu hindern. Dann denke ich mir, okay, ey, da sind zwei Leute und Demirovic, dann lauf halt durch. Dann hättest du vielleicht auch noch eine Möglichkeit gehabt, an den Ball zu kommen. Ich möchte mich nicht beschweren. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, Ermedin, das können wir auch mitnehmen, hat auf keinen Fall so viel Gefühl wie Dennis Undaff.
Niemand hat so viel Gefühl wie Dennis Undaff.
So sieht's aus. Ja. Und es ging dann eigentlich durchaus gut weiter. Der VfB mit breiter Brust, ich habe es gerade eben schon gesagt, hat das gut runtergerockt. Es gab in der 25. Minute nochmal eine gute Chance für Ermedin Demirovic. Da war es so, dass Kretzig unfreiwillig, muss man sagen, einen Ball von Jean Zimmer geblockt hat. Und der Abreiher landet dann bei Chris Führig. Und über Kretzig und insbesondere Karasor entsteht dann Dynamik. Das fand ich auch krass, wie Atta Tempo in die Aktion gebracht hat. Weil ich kann mich daran erinnern, dass Atakan Karasor mal für alle stand, nur nicht für Dynamik, aber in dem Fall war es so. Ja.
Super true, ja.
Ja, es ist so.
Ja, und auch er entwickelt sich immer noch weiter. Ne? Er ist halt schon so lange beim VfB, und aber mit jedem Spiel merkst du, okay, wow, er hat wieder was Neues gelernt. Also auch er wird immer besser.
Ja, absolut, kann ich nicht widersprechen. Attas Pass, dann raus auf Rieder, war auch okay. Und dann siehst du, wir haben eine gute Strafraumbesetzung, und Rieders Flanke, die ist nicht ganz so gut, muss ich sagen, landet aber trotzdem bei Führig, der den Ball dann mit dem Kopf auf Woltemade weiterleitet. Und Nick legt Fülimirovic ab, der aus 11 Metern ungefähr zum Abschluss kommt. Den hält Kral in letzter Konsequenz dann gut, aber ja, den Ball muss Demirovic ins Toreck schweißen. Also das Ding muss drin sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der hat es ja versucht mit dem Außenriss. Ja, das ist zwar nice, aber in so einem Moment brauche ich keinen Glamour. Also das muss das Ding einfach drin sein.
Gehe ich komplett mit, ja. Ja,
ja, ein bisschen
weniger Humor, mehr Ergebnis, ja.
Ja, Fabian Rieder, weil wir ihn gerade erwähnt haben. Was sagst du zu ihm? Ich habe immer das Gefühl, der braucht eine relativ lange Zeit, bis er mal drin ist im Spiel. Wenn er dann drin ist, ist er gerade offensiv gut. Mir fehlt so ein bisschen die Stabilität in den Zweikämpfen bei ihm. Also der wirkt immer so ein bisschen lax und nicht so kernig. Also, weißt du ungefähr, was ich meine?
Ja, also mein Urteil ist auch noch so ein bisschen indifferent. Also ich kann ihn noch nicht so richtig festmachen. Er hat halt immer wieder geile Aktionen, aber immer wieder Aktionen, wo ich denke, oh nee, also das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ich meine, allein der Freischuss in der zweiten Halbzeit, ja, wenn er da an die Latte schweißt, der ist halt brillant. Ne? Also ich glaube, er hat das Potenzial, aber er muss noch gucken, dass seine Leistung irgendwie stabilisiert bekommt. Aber ich glaube, der wird uns noch sehr viel Spaß machen. Aber es dauert doch ein bisschen.
Ich glaube, Lautern hat aktuell viel Spaß an Yokota.
Mhm. Mal gucken, wie lange noch.
Der hat mich ja schon begeistert beim Testspiel damals. Er hat direkt vor mir aufgespielt und ich dachte, holy shit, was ist das eigentlich hier? Was geht hier ab? Hat mich natürlich stark an Takuma Asano erinnert, so von seiner ganzen Art und Weise Fußball zu spielen. Und in der 29. Minute hatte er, muss man sagen, die größte Chance bis dato und auch die erste für Lautern. Standards haben wir in unserer Vorbesprechung gesagt, das kann Lautern und das konnte man hier sehen. Marlon Ritter ist der Mann für den ruhenden Ball und hier wird der Ball ja von der Ecke in den Strafraum geschippt und im Zentrum bildet sich dann so ein Knäuel aus 7 VfB-Spielern und 3 Lauterern. So, und da denke ich mir auch, ey, das müssen wir doch besser lösen. Was denn das für eine Zuteilung, ja? Also das kann doch nicht sein, dass 7 VfB-Spieler gegen 3 Lautern-Spieler verteidigen und hinten überhaupt nicht mehr darauf achten, was noch los ist. Du hast im Rückraum Yokota, der frei ist. Am zweiten Pfosten ist noch ein weiterer FCK-Spieler. Der wird auch nicht verteidigt. Ja, also das haben wir einfach nicht gut gemacht. Und es gab mal so eine ganz kurze Phase zu Beginn der Saison. Da hatte ich Hoffnung, dass wir uns in Sachen Standardverteidigung verbessern. Ich würde immer noch sagen, dass wir da nicht so schlecht sind, wie wir schon mal waren, aber es geht noch mehr, muss man sagen. Ja, und hier bekommt dann Yokota den Ball, versucht es dann einfach mal und ja, das Ding geht halt gegen den Pfosten, Riesenglück für uns und ich glaube, es war Sirch, der am zweiten Pfosten komplett frei stand, der sich aber dann in dem Moment, als der Ball durchflog, durch den Strafraum auch falsch verhalten hat, weil wenn er nicht ganz, also wenn er sich nicht zu sehr in Richtung Yokota bewegt hätte, sondern vielleicht da stehen geblieben wäre, dann hätte er auch noch angespielt werden können, hätte vielleicht sogar die bessere Abschlussposition gehabt. Also da hatten wir großes Glück, muss man sagen, ja.
Ja, also Riesenchance und auch für Lautern aus meiner Sicht so ein bisschen so ein Hallo-Wach-Moment. Ne? Also ich denke, die waren nach dem Führungstreffer im VfB schon so, okay, scheiße. Aber da haben sie gemerkt, okay, wir liegen nur mit einem Tor zurück und wir kommen hier zu Chancen. Also die VfB-Defensive ist nicht so super stabil, dass wir gar nichts ausrichten können. Also wir haben hier durchaus die Möglichkeit, einen Ausgleich zu machen. Und dann, finde ich, kam auch so eine Phase in der ersten Halbzeit, wo Lautern so ein bisschen stärker wurde und du gedacht hast, okay, also ich freue mich auf den Halbzeitpfiff und wir können mit 1-0 reingehen. Wär okay für mich.
Ja, also du hast gemerkt, dass die Lautern-Spieler plötzlich merkten, Mensch, wir können dem VfB wehtun. Und auf der anderen Seite haben unsere Spieler gemerkt, Mensch, Lautern bringt hier eine gewisse Effizienz mit. Die haben im Endeffekt keinerlei Chancen. Und mit dem ersten Abschluss, ja, haben sie dann gleich so ein Brett wie das Ding von Yokota gerade eben, ja. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir die XG-Werte angeguckt bis zum Elfmeter, ja. Über den sprechen wir natürlich auch gleich noch. Da kommt Lautern auf 2 Abschlüsse, die zusammen einen XG-Wert ergeben von 0,18. Ja, dieser Pfostentreffer hat keinen hohen XG-Wert gehabt, aber war natürlich eine große Chance, verstehe ich schon, aber hat keinen hohen XG-Wert gehabt. Und der VfB kam exklusive dem Tor von Woltemade auf 4 Abschlüsse und einen XG-Wert von 0,59. Und da muss ich halt auch wieder sagen, wir brauchen zu viele Chancen. Wir haben ja letzte Woche, nee, es war diese Woche, ich komme komplett durcheinander, noch darüber gesprochen, dass wir seit dem Dortmund-Spiel jetzt gegen Kiel zum ersten Mal mal wieder mehr Tore geschossen haben, als der XG ausgewiesen hat. Und jetzt gegen Lautern kamen wir auch wieder auf 3, irgendwas, also an die 4 ran und haben trotzdem nur 2 Tore gemacht. Das heißt, für uns ist es weiterhin ein Thema, dass wir unsere Chancen endlich mal...
Die Effizienz fehlt, ja.
Voll, weil sonst kommst du immer wieder in diese Situation, wie jetzt hier gesehen. Ja, also dann können wir ja direkt mal auf den Elfmeter zu sprechen kommen, weil ich glaube, ansonsten war nicht mehr allzu viel. Bevor wir den Elfmeter ansprechen, muss ich ganz kurz noch eins erwähnen zum Thema Daniel Schlager. Weil ich habe mich wirklich versucht, komplett frei zu machen von all dem, was war. Ja, weil Fehler passieren und es gibt auch Zufälle, keine Frage. Jetzt hat der Schlager halt 2 Pokalduelle gepfiffen von uns und 2 zu unserem Nachteil. Aber das kann ja eigentlich nicht ein drittes Mal passieren. Nein. Nach 35 Minuten hatte ich zum ersten Mal schon das Gefühl, hier könnte was schieflaufen. Da gab es so eine Aktion gegen Atakan Karasor im gegnerischen Drittel, also bei den Lauteren. Und du siehst, wie Atta gefoult wird. Schlager lässt weiterlaufen. Dann entsteht dadurch ein Konter für Lautern. Und dann entsteht auch noch dieses Duell zwischen Führig und Wegesser. Als Chris Führig Wegesser so umreißt und dafür Geld bekommt, obwohl du genau siehst, dass auch Wegesser rumbettelt, ja, und zum Beispiel auch mit dem Kopf in Richtung Chris Führig so geht und praktisch andeutet, er würde ihm eine Kopfnuss geben, blieb alles unsanktioniert. Da habe ich mir schon gedacht, ah, das mag ich nicht. Das geht hier in eine falsche Richtung. Und ich sollte recht behalten. Ich sollte recht behalten, denn es kam, wie gesagt, zu diesem sehr merkwürdigen Elfmeter, der entstand aus einem Eckball für Lautern. Und da muss ich erstmal dazu sagen, diese Ecke gibt es nur, weil Stenzel und Rieder Wegesser nicht im Griff hatten. Muss man einfach so sagen, ja? Das war das Thema. Das kannst du besser verteidigen. Da haben wir gepennt. So einfach ist es. Chase klärt dann die Ecke. Rieder und Ritter gehen dann auf den zweiten Ball, nachdem die Ecke reingeflogen ist. Und du siehst halt, ja, okay, beide versuchen hinzukommen. Rieder erkennt noch rechtzeitig, das wird mir nicht mehr reichen. Berührt dann trotzdem Ritter, beziehungsweise Ritter nimmt diesen Kontakt an, ist für mich eine normale Aktion, so entstehen ganz oft Freistöße, ist, weiß noch nicht mal, ob das unclever ist von Ritter, es ist halt einfach, ja, kannst du vielleicht besser lösen.
Genau, aber ich würde auch sagen, diese Situation wird in 10 Fällen 6 oder 7 Mal als Foul gepfiffen. Also es gibt auch Schiedsrichter, die lassen einfach laufen, weil es ist keine aktive Bewegung von Ritter zum Bein von Ritter, also es ist vermutlich nicht mal ein Foul. Und
es geht genau andersrum. Ritter macht die aktive Bewegung hin zu Rieders Standfuß, weil Rieder steht da, hebt die Arme und sein Fuß steht halt auch da. Er kann ihn aber halt nicht, also er kann sich nicht in Luft auflösen und es sieht Ritter und denkt so, Mensch, wenn da schon mal so ein Fuß steht, dann fehle ich doch da ein. Und dann ist es halt wirklich absurd. Das kann ich nicht anders sagen. Es ist wirklich absurd, dass der Schiedsrichter mit seinem Blick, den er auf die Situation hat, es nicht erkennen konnte, dass dieses Foul außerhalb stattfand. Also das musst du sehen, sorry, sonst bist du halt fehl am Platz. Und ich möchte jetzt auch überhaupt nicht über VAR oder sonst irgendwas diskutieren, weil ganz ehrlich, das ist doch wirklich das Nonplusultra, was jeder Schiedsrichter drauf haben sollte, dass wenn ein Foul außerhalb des Strafraums stattfindet, man das auch erkennt. Das war aus meiner Sicht auch nicht knapp genug, um sagen zu können, ja, vielleicht auf der Linie. Nee, der Fuß steht eindeutig vor der Linie, das Foul ist wird begangen außerhalb des Strafraums und das muss Daniel Schlager sehen. Sorry, das muss er sehen und wenn er das nicht sieht, dann ist er auf diesem Level ungeeignet. Sehe ich nicht anders.
Da gehe ich komplett mit und es gibt ja auch noch einen Schiedsrichterassistenten an der Linie, der kann es dann vielleicht auch nochmal sehen. Also und Schlager hat einen klaren Blick auf die Situation. Wenn du das nicht erkennen kannst, ich finde, dann darfst du so ein Spiel einfach nicht pfeifen. Also und natürlich muss man einen Schritt zurückgehen. Wir haben vor 2 Jahren gegen Frankfurt im Halbfinale verloren. Da gab es dann diesen nicht gegebenen Handelfmeter. Schiedsrichter Daniel Schlager. In der letzten Saison sind wir gegen Leverkusen ausgestiegen im Viertelfinale, weil Robert Andrich ein Tor schießt, der schon längst mehr auf Platz stehen dürfte. Schiedsrichter Daniel Schlager. Und da musst du als DFB auch das Feingefühl haben, sagen, okay, also wenn jetzt Stuttgart spielt, dann schicken wir irgendjemand anders, aber nicht ihn. Weil jeder VfB-Fan schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, oh, schon wieder der Schlager. Und ich meine, er erfüllt halt wieder alle Erwartungen. Ja, und diese Fehlentscheidung ist halt so unfassbar schlimm. Das darf nicht passieren. Und gerade hat der DFB und vor allem das Schiedsrichterwesen keinen guten Lauf einfach.
Ja, die haben schon lange keinen guten Lauf mehr. Nein. Ja, ich find's halt so blöd, dass sich dann Schlager danach noch hinstellt. Klar, er entschuldigt sich und Fehler passieren. Ich sag das nochmal. Ja, Fehler passieren und natürlich diese Entschuldigung ist auch alles in Ordnung. Aber dann macht er selber diese VAR-Diskussion auf und ich denke mir, nee, du musst das sehen. Das ist dein Job, weil ansonsten brauchen wir dich nicht mehr. Wenn es darum geht, dass der VAR diese Entscheidungen trifft, diese wichtigen spielentscheidenden Entscheidungen fällt, ja, warum steht denn da ein Schiedsrichter auf dem Feld? Also dann können wir wirklich über, weiß ich nicht, Signalfarben auf den Anzeigetafeln anzeigen lassen, wenn es einen Foul gibt und in welche Richtung oder Abseits ist oder Handspiel oder sonst irgendwas. Dann brauche ich doch keinen Schiedsrichter mehr, der noch im Zweifel mir die Pässe zustellt, die ich eigentlich spielen möchte. Nee, das ist für mich der falsche Ansatz. Unsere Schiedsrichter, unsere deutschen Schiedsrichter, die müssen besser werden. Und ich sage noch nicht mal, dass es an jeden Einzelnen liegt, dass er nicht besser werden kann. Ich glaube, dass dieses ganze Konstrukt DFB-Schiedsrichterwesen ein massives Problem hat. Ich sehe da keinerlei Leistungskultur. Man hört immer wieder, dass es gewisse Menschen leichter haben, nach oben zu kommen als Schiedsrichter, die sich, ich sag mal, unterordnen können und gleichzeitig dann auch, ja, ich möchte ja nicht so viel rumspekulieren, ich kann es nicht belegen. Aber es ist zumindest mal nicht so, dass diese Leistungskultur, die es ja eigentlich auch unter den Schiedsrichter geben sollte, dass die gelebt wird. Weil es gibt halt eben Kandidaten, die immer wieder durch Fehlentscheidungen auffallen und trotzdem noch die besten Spiele pfeifen. Ja, wie gesagt, ich möchte diese Diskussion noch nicht nochmal komplett neu aufrollen, weil ich auch gar keine Kraft mehr dafür habe. Ich sage ganz einfach, unsere deutschen Schiedsrichter pfeifen einen Dreck zusammen, den ich einfach nicht mehr ertragen kann. Ich kann nicht nach jedem Spieltag mir 5 Pressekonferenzen reinziehen müssen, wo Trainer zu Recht am Verzweifeln sind, weil es die Schiedsrichter nicht mehr gebacken bekommen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Genau, das kann es...
Ja, sag's genau. Gerne. Grüße an Frank Schmidt und wirklich Respekt dafür, dass er so sachlich geblieben ist. Also das war ja auch wieder komplett absurd. Und ich war ja früher auch jemand, der gesagt hat, schafft den VAR wieder ab. Mittlerweile bin ich eher der Meinung, lasst den VAR, schafft den Schiedsrichter ab. Also wir machen gar nicht mehr On-Field-Review, sondern einfach alles über den VAR lösen, weil also die Darbietung der Schiedsrichter in der Bundesliga und im Pokal, das ist halt einfach absurd, das ist ja Comedy, ja, also das geht halt nicht mehr.
Aber der beste VAR wird halt auch von Menschen betrieben, wenn man so möchte. Also da sitzen halt auch wieder Leute.
Bis die KI übernimmt.
Ja, wahrscheinlich ist das die Lösung. Nee, aber ich wünsche mir das doch, dass wir nie über Schiedsrichter sprechen müssen. Aber es ist halt wirklich in dieser Saison, glaube ich, in jedem Spiel, das war auch bei Stuttgart so gewesen, dass wir Diskussionen danach über den Schiedsrichter führen müssen. Und das ist doch ein Warnsignal. Wir haben jetzt einen DFB-Pokalspieltag gehabt mit etlichen Fehlentscheidungen. Selbst bei den klarsten Spielen, die Bayern gegen Mainz, auch da gibt's wieder Fehlentscheidungen, über die man diskutieren muss. Und das ist wirklich, das kann's nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Und da muss der DFB, der muss sich jetzt endlich mal bewegen. Und der muss uns eben nicht jedes Wochenende wieder im Doppelpass erklären, warum die Entscheidung doch jetzt, wenn man es mal so betrachten würde, eigentlich korrekt wäre. Ja. Und immer mit dem Zusatz, ja, ich verstehe, was ihr meint, aber so, nee.
Genau, also aber ihr seid halt dumm und habt halt keine Ahnung, denn wir sehen es halt besser. Es geht halt nicht mehr. Und da muss man natürlich auch drüber reden, ob dann das Schiedsrichterwesen halt, die müssen alle Profis werden und dann ist es vielleicht nicht mehr beim DFB, sondern bei der DFL. Also, aber du brauchst halt Leute, die halt auf dem Niveau auch ein Spiel leiten können. Und aktuell scheint es nicht der Fall zu sein. Und egal, wohin man guckt, also wir gucken jetzt auf unsere Saison, die ist noch nicht so alt und du siehst halt das Spiel gegen Mainz, das Spiel gegen Wolfsburg, jetzt Kaiserslautern. Also das ist halt einfach komplett daneben. Das geht halt
so nicht mehr weiter. Und es hat halt auch ganz oft Einfluss auf Spielausgänge. Und ja, du kannst jetzt Heidenheim gegen Hertha hier ranziehen. Da kann man darüber diskutieren, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Aber in der Konsequenz, wie sie durchgesetzt wurde, bleiben da schon Fragezeichen zurück. Ja, und darum geht's ja letzten Endes. Es muss doch nachvollziehbar und transparent sein, was da passiert. Es kann doch nicht immer willkürlich mehr oder weniger daherkommen. Ja, und wie gesagt, ich möchte gerne Schiedsrichter, die auf dem Feld stehen und klare Entscheidungen treffen und dazu stehen. Und wenn Daniel Schlager der Meinung war, dieses Foul fand auf der Linie statt und somit Strafstoß, okay, dann stell dich danach hin und erklär das so, aus meiner Sicht war das so, ich habe es jetzt gesehen, das war eine Fehlentscheidung, sorry. Aber dann mach doch nicht die VAR-Diskussion auf. Das eiert dich doch selbst wieder. Das stellt doch dich in Frage. Deine Autorität untergräbst du selbst mit so einer Aussage. Ja, also das kann's doch eigentlich nicht sein, dass das der Ansatz jetzt ist, dass die Schiedsrichter mehr oder weniger 4-5 Fehler pro Spiel machen dürfen und darauf hoffen können, dass der VAR schon eingreifen wird. Das geht nicht. Das ist einfach unerträglich und mich macht das wahnsinnig und es ist auch kein Zufall, dass unsere Bank gefühlt in jedem Spiel eine gelbe Karte bekommt, ja, weil die ist auch nicht mehr ertragen. Ja, dafür steht zu viel auf dem Spiel. Das ist hier nicht irgendwie Kirmesboxen. Ja, hier geht's um VfB, verdammte Scheiße. Also so, da ist Spaß dann auch mal irgendwann vorbei.
Genau. Gut. Und leider viel besser als die Leistung von Daniel Schlager war der Elfmeter von Tomiak, weil den hat er dann sehr, sehr, sehr souverän ins Eck gelegt. Ne?
Das ist wohl wahr. Da konnte Fabi Breto nichts machen. Nein. mich ein bisschen geärgert. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, wenn er den Elfer rausgefischt hätte. Ja.
Aber gut. Kurz hier, Fabi Bredlow, Appreciation Minute vielleicht. Also richtig geile Leistung und der ist in der Spieleröffnung richtig gut geworden. Ne? Also der steht Alex Nübel nichts nach, oder?
Ja, ich finde es auch ordentlich. Ich würde es jetzt mal gerne sehen, wenn Gegner etwas aggressiver anpressen und sich natürlich dann auch auf ihn einstellen. Aber er profitiert natürlich dann auch von seinen Mitspielern. Genauso wie ein Alex Nübel, muss man sagen. Also ja, er hat sich weiterentwickelt, hat sich vielleicht auch einiges abschauen können von Alex Nübel. Und das ist ja grundsätzlich so. Wenn du im Training mit besseren Spielern zusammenarbeitest, hebt das auch deine Qualität. Und das siehst du bei Fabi Bredlow. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn der mal am Tor steht, sollte Alex Nübel mal aus anderen Gründen fehlen, dann denke ich nicht sofort daran, dass der VfB Schalke jetzt wieder dumme Gegentore fressen wird. Das ist eine richtig, richtig gute Nummer zwei. Und weil ich ein paar Mal lesen durfte, Mensch, das wäre doch jetzt auch ein Spiel gewesen für Dennis Simon. Hier geht's zum einen darum, dass man natürlich Leistung auch honoriert. Das macht Sebastian Hoeneß, indem er Fabi Bredlow hier die Chance gibt. Und zum anderen geht es natürlich auch um Spielpraxis. Und Dennis Simon hat Gott sei Dank, muss man sagen, die Möglichkeit, sich auf einem relativ hohen Niveau in der dritten Liga Woche für Woche zu zeigen. Er kann Youth League spielen ab und zu. Das ist überhaupt mal Wettkampfpraxis, die er da erfährt, natürlich auch U20, das hat alles Fabi Bredlow nicht. Ja. Er hat bislang nur Testspiele bestritten. Und da ist das natürlich für mich dann auch völlig in Ordnung, dass du Fabi in so ein Spiel reinwirfst und er dann mit solchen Leistungen auch wieder das Vertrauen zurückzahlt.
Super absolut,
gemacht. Ja, super gemacht. So, du hast schon gesagt, der Elfmeter war drin. Wir können eigentlich diese erste Halbzeit zumachen, aber man konnte schon am Ende der ersten Halbzeit feststellen, dass der VfB Stuttgart schon ein bisschen zu kämpfen hatte mit diesem unerwarteten Ausgleich. Und da dachte ich mir auch so, die Pause, die kommt vielleicht genau richtig, da gibt es jetzt die richtige Ansage. Aber es war ein Problem. Der VfB
also die richtige Ansage gab es vielleicht, aber nach der Halbzeit war aus meiner Stadionperspektive erstmal Lautern am Drücker, so 10 bis 15 voll. Minuten.
Ja, wir hatten einfach nicht die Kontrolle und die Dominanz, die wir brauchen für unser Spiel. Und das hatte auch damit zu tun, dass Lautern die ursprüngliche Formation gegen den Ball angepasst hat. Weil die ersten Minuten spielten sie immer mit einem 4-4-2-Raute gegen den Ball. Und später hat man dann umgestellt, schon in der ersten Halbzeit auf 5-4-1. So, und dadurch hatten sie deutlich mehr Zugriff auf unsere Außen. Und das wirst du auch im Stadion gesehen haben. Gerade Chris Führig hat dann in den ersten Minuten auf der linken Seite extrem Alarm gemacht. Das wurde dann immer, immer weniger, weil sich Lautern darauf eingestellt hat. Ja, es gab zwar immer noch Lücken im Zentrum, das hat man uns angeboten, aber wir haben es nicht ausgenutzt. Ja. Und dazu kamen dann immer mal wieder kleinere Fehler im Passspiel, auch im Aufbau. Nick Woltemar, da hatte man einen Riesenbock in der 51. drin. Das sollte auch nicht passieren, muss man ganz klar sagen. Und Lautern hatte einfach durch diesen Ausgleich auf einmal auch wieder Selbstvertrauen. Ja, und sie konnten endlich die Qualitäten zeigen, die man ihnen zuschreibt, über die wir gesprochen haben. Das heißt Balleroberungen, dann das Umschaltspiel. Ja, also wir hatten Glück, muss man sagen, dass der VfB wirklich immer im richtigen Moment noch einen Fuß dazwischen bekommen hat. Aber das war alles schon sehr auf Kante genäht. Ja, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und du hattest ja dann auch die großen Chancen wie die von Ache, ja, in der 55. Minute. Ja. Dimirovic bekommt so einen Abpraller nicht unter Kontrolle, so dass ihm Elvedi den Ball abnimmt. Das war halt echt schwach von Dimirovic. Also den muss er unter Kontrolle bekommen, den Ball. Das war jetzt nicht irgendwie ein schneller Ball. Der ist auch nicht groß versprungen. Das war einfach technisch von Dimirovic nicht gut. Und dann geht Kretzig zu ungestüm, zu überhastet in den Zweikampf. Du siehst halt Elvedi mit seiner Erfahrung, legt das Ding easy auf Sirch. Und ja, dann gibt's den Doppelpass mit Tomiak und dann einen guten Diagonalpass auf Ache. Und Chase, ja, ich glaube, der will nicht den Ball abgrätschen, weil er Angst hat, dass er ein Eigentor erzielen könnte. Und dann kommt halt Ache ran, der den Ball aber nicht kontrolliert aufs Tor bringen kann. Aber es war eine Riesenchance. Also XG03 kommt mir fast schon zu wenig vor für das Ding.
Ja, fühlte sich eher nach 0,07 oder 0,9 an. Also im Stadion auch, da dachte man, okay, der hätte eigentlich drin sein müssen, weil wenn du deinen Mittelstürmer so freispielst und der hat die Qualität von Ragnar Ache, dann macht er den normalerweise.
Ja, du hattest dann aber auch viele Ballverluste auf beiden Seiten, muss man sagen. Deshalb entstand dann so ein offener Schlagabtausch. Also dann fühlte es sich nach Pokalnacht an, muss man wirklich sagen. Ja, 56. Minute hatten wir dann wieder eine große Chance. Der VfB kombiniert sich hier mal stark in den Strafraum des FCK. Rieders Pass auf Führig und dann das anschließende Hinterlaufen. Das war super gemacht vom VfB. Und Chris legt dann mit einem Absatzkick Rieder den Ball auf und dessen scharfer Flachpass wird von Woltemade wirklich nur ganz knapp neben das Tor gesetzt. Das war ein richtig guter Spielzug vom VfB, vielleicht sogar der beste bis dato, muss ich sagen. Und allein dieses Zuspiel von Rieder, es war vielleicht ein bisschen zu stramm, aber es sah so geil aus. Der kam mit so viel Kraft der Ball. Und wenn den Woltemade ein bisschen besser platziert, ist das das 2-1.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, dafür, dass der VfB dann auch noch in der Formation, in der sie gespielt haben, so unter Druck war, war das schon beachtlich, wie sie sich daraus befreit haben und immer noch spielerische Lösungen gefunden haben, um zu Torchancen zu kommen. Und du hast gesagt, es war vielleicht der beste Spielzug im ganzen Spiel und es war nicht der einzige. Also du hast es immer wieder geschafft, Leute frei zu spielen und sind nicht von ihrem Plan abgewichen, sondern der VfB hat sein Spiel durchgezogen mit vielen kurzen Pässen, mit Tempo und so weiter und mehr, das tatsächlich sehr gefallen, aber auf der anderen Seite hatte auch Lautern halt einfach die Chancen halt, um in Führung zu gehen. Also in der Phase war es wirklich ein komplett offenes Spiel.
Ja, und die Chancen, die Lautern hatte, da haben wir immer Aktien drin gehabt. Das war jetzt nicht, weil Lautern besonders gut gespielt hat, also die haben es auch nicht schlecht gemacht, das möchte ich nicht sagen. Ja. Aber es gab in der 59. ja nochmal eine große Chance für Ache und ich ärgere mich wahnsinnig, dass der DFB uns dieses Bildmaterial nicht zur Verfügung stellt. Ich habe eine ganze Menge, blende ich heute auch wieder ein. Ihr wisst es, auf YouTube und auf Spotify könnt ihr das Ganze sehen. Aber hier in der 59. Minute bin ich auch wieder eskaliert vorm Fernseher, weil ich würde gerne jetzt sagen, achtet mal darauf, wie wir uns verhalten, nachdem Tomiak zu Boden geht. Ja, richtig. Also es gibt eine Situation, da geht Tomiak zu Boden und der Schiedsrichter pfeift nicht faul. Ja, normalerweise würde man denken, okay, wir spielen einfach weiter. Und die Lauterer beschweren sich. Nee, es ist genau andersrum. Wir schalten ab, Kretzig, Karasor, Hendricks, alle sind damit beschäftigt, die Aktion von Tomiak zu bewerten. Also sie sagen im Endeffekt, hey, das war doch Schwalbe, warum pfeift denn der Schiedsrichter nicht? Und ich denke mir, ey, geht's noch, Leute? Wir sind hier gerade mitten im Spiel, kein Mensch pfeift, können wir einfach weitermachen und danach diskutieren oder was? Also das gibt's doch nicht, dass drei Spieler von uns zum Schiedsrichter gucken und einfach aufhören, Fußball zu spielen. Ja? Und Lautern spielt halt einfach weiter. Jokota bricht über die linke Seite durch. Oder war es die rechte? Ich weiß es nicht mehr genau. Und geht auf jeden Fall durch. Die Flanke ist dann gut und im Zentrum lässt dann Chase Ache zu viel Platz. Und der setzt den Ball knapp neben den Pfosten. Aber also, was war das denn? Also warum hören wir denn auf zu spielen? Ja. Ich verstehe es halt 0,0. Ich verstehe es 0,0. Es geht gar nicht.
Ja, also ich kann nicht anders dazu sagen. Weil ja, du siehst dann auch im Stadion und denkst, warum spielt ihr nicht weiter? Also ich meine, ist ja so die Binse, ne? Also du kriegst eine F-Jugend ja wirklich mitbekommen, also spielt einfach weiter, bis der Schiedsrichter pfeift und wenn nicht gepfiffen wird, dann wird weitergespielt und dass auf so einem hohen Niveau dann immer noch solche Situationen entstehen, ist halt für mich immer noch spektakulär. Wenn daraus halt irgendwie der Führungstreffer von Lautern entstanden wäre, wäre das halt wirklich sehr, sehr bitter geworden. Da haben wir noch ein bisschen Glück gehabt, weil Ragnar Ache dann am Dienstag auch nicht so das große Zielwasser irgendwie getrunken hatte. Aber Lautern hatte seine Chancen tatsächlich.
Ja, wir haben ja vorhin auf die XG geschaut und das habe ich jetzt auch nochmal gemacht, ja. Und zwar, wie sah es denn eigentlich nach 15 Minuten in der zweiten Halbzeit aus? Und da kamen Lautern auf 3 Abschlüsse mit einem Gesamt-XG-Wert von 0,6. Und der VfB stand nach 2 Abschlüssen bei einem Gesamt-XG-Wert von 0,55. Allerdings entfallen davon 0,5 auf diese Woltemade-Chance. Das heißt, Lautern war zu Beginn der zweiten Halbzeit das bessere Team, muss man einfach so sagen. Und da hätten sie sich auch ein Tor verdient gehabt, weil sie es einfach gut gemacht haben und wir nicht besonders gut, so möchte ich es mal sagen. Ja. Und dazu dann natürlich noch die einzige Chance, die wir hatten, nicht gemacht haben in Form von Nick Woltemade. Der wurde dann auch ausgewechselt. Über die Auswirkungen dieses Wechsels haben wir eigentlich ja schon gesprochen. Undav und Stiller kamen eben für Woltemade und Kretzig und dann ging natürlich auch sofort die Post ab. Also du siehst halt einfach, wenn ein Stiller und ein Undav da sind, diese Präsenz im Zehner und im Achterraum. Leute, also das ist halt Champions League, Leute. Ganz ehrlich, wir sind jetzt wirklich ein Champions League Club, weil die Jungs stehen da auf dem Platz und du hast sofort dieses Gefühl, die Aura ist da. Hello, this is Cannstatt. So, und du hast auch das Gefühl gehabt, dass Lautern sich denkt, fuck. So, und du siehst die Balleroberungen, das Passspiel, da profitieren alle davon, ja, das war ein massives Upgrade, keine Frage, ja. Dennis setzt dann auch wieder Zeichen mit seinem Zweikampfverhalten. Der hat ja dann gleich eine ganz andere Körperhaltung gehabt, wenn es da mal auch in Verbalduelle gegangen ist. Also, da hast du halt schon das Gefühl gehabt, als ob jetzt er hier gerade erstmal für eine gewisse Ruhe sorgt, möchte ich mal so sagen, allein durch seine Präsenz. Das ist super wichtig. Das ist wirklich super wichtig. Und wer enorm von diesen Wechseln profitiert hat, war Chris Führig. Ja, der war ja, ich möchte nicht sagen abgemeldet, sondern einfach nicht mehr existent oder nicht mehr so präsent wie in den ersten 10, 15 Minuten. Plötzlich hast du gemerkt, okay, hier geht auf einmal wieder was. Und du hattest Chancen. Ja? Durch Stiller zum Beispiel, kann ich leider auch nicht zeigen. Aber da war es auch Führig, der beteiligt war. Der dribbelt zunächst an, legt dann ab auf Stiller. Dann Doppelpass, Sebastian. Der wird in die Hose aufgegangen sein. Ja? Mit Chris, so, dann ist ja so, dann kommt Stiller halb links aus 12 Metern zum Abschuss und Kral fischt den wirklich noch stark aus dem langen Eck. Das war Vintage VfB, ja. Auch im Nachgang hatte Rieder dann nochmal einen Abschluss, der gar nicht so schlecht war. Und du hast gemerkt, der VfB entwickelt jetzt Dominanz, Klarheit in den Aktionen. Er spielt sich Chance um Chance, ja. Und das hat mir richtig gut gefallen, wie wir durch zwei Wechsel dieses Spiel komplett an uns reißen konnten. Jetzt in der 67. Minute, du darfst gleich wieder was sagen, ich muss mir erstmal abkühlen hier. In der 67. Minute gleich wieder eine gute Chance durch Stiller. Ja. Ja. Hendrik schaltet sich da hier in den Angriff mit ein, bedient Undorf in Zone 14, Undorf dann rechts raus auf Rieder, alles mit einem hohen Tempo, muss man sagen. Dann legt der zurück auf Undorf und jetzt spielen wir schnell und bewegen den Gegner. Das ist genau das, was ich in der ersten Halbzeit und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht gesehen habe. Aber hier sehen wir das. Wir spielen schnell, bewegen den Gegner. Deshalb hat Undorf Platz für den Abschluss. Der war dann zwar abgefälscht, aber landet noch direkt vor den Füßen von Stiller. Den muss er eigentlich dann auch ins Tor reinmachen. Ja, 3 Meter Torentfernung. Also das hat mich fast schon an Schlotterbeck in Dortmund damals erinnert. Der muss drin sein, keine Frage. Aber was ich hinaus möchte ist, wir haben es jetzt wieder geschafft, Lautern in Räume zu drängen, in denen sie nicht stattfinden wollen. Die wollen nicht verteidigen zwischen Elfmeterpunkt und 16er Linie. Das wollen die nicht. Die wollen dann direkt am Mann sein. Und wir haben aber dann immer wieder Möglichkeiten gefunden, genau das zu durchbrechen, durch schnelles Spiel, durch Verlagerung. Und das war richtig geil. Und wir drückten Lautern hinten hart rein. Wir penetrierten sie fast schon. Und irgendwann war es klar, hier fällt irgendwie das 2-1. Und Sebastian, jetzt kommst du, denn dann kommt Rieder mit seinem Freistoß und eigentlich waren wir uns sicher, das Ding ist drin, oder?
Ja, brutal. Und du hast es angesprochen, also ich glaube gerade die Wechsel, also Stiller und Undorf in die Elf rein zu nehmen, hat das Spiel komplett auf den Kopf gestellt. Und du hast gemerkt, okay, jetzt geht da was. Ne? Jetzt ist man wieder mutig, jetzt stresst man Lautern komplett. Ich möchte Angelo Stiller bei der Chance in der 67. in Schutz nehmen. Ich finde, der war nicht ganz einfach. Also der Ball kommt irgendwie so hüfthoch und das ist immer irgendwie total eklig. Aber klar, er darf den gerne machen. Und wir haben schon angesprochen, also Angelo Stillers Abschlussqualitäten, die sind knapp über Karasor, aber nicht wirklich doll drüber, aber du hast gemerkt in der Phase, okay, das Tor muss jetzt fallen, weil wenn es jetzt nicht fällt, haben wir ein Problem und dann drücken wir und dann kommt Fabian Rieder mit seinem Freistoß, der brillant geschossen ist und dann an Latte klatscht und dann
Kral war noch dran, muss man dazu sagen.
Ja, stimmt, also richtig geiles Spiel auch vom Lauterer Keeper und dann 4 Minuten später ist es endlich soweit und Chris Führig, dem ich es halt so unfassbar gönne, erzielt das erlösende 2-1.
Ja, dann bringe ich das hier kurz noch und kann es auch bebildern. Also erstmal wieder Angelo Stiller, ja, mit einem super Schnittstellenpass. Diesmal auf Demirovic. Er mit den will eigentlich auf Undorf ablegen. Aber ja, der Pass ist zu ungenau und die Kugel segelt so durch den Strafraum, wenn man so möchte. Wird von Führig aufgenommen, der anschließend den Ball wirklich trocken ins rechte Eck reinschweißt, humorlos, verdient, genauso einfach, wie es vielleicht Demirovic in der 25. hätte machen können, ja, so geht's dann halt, ja. Und du hast es schon gesagt, es freut mich so sehr für Chris Führig, der hat seit April keine Torbeteiligung mehr beim VfB, ja, also einfach mal sacken lassen, ja, der Spieler, der uns ja...
Genau, und April war letzte Saison, ne, also in dieser Saison noch ja, ohne jeglichen Impact auf dem Scoreboard.
Ja, es war so wichtig, weil er uns halt auch wirklich was geben kann. Und er hat das phasenweise gezeigt gegen Kaiserslautern, was er uns geben kann. Und ich freue mich einfach, wenn es für ihn wieder läuft. Jetzt hat er sich belohnt, muss man sagen. Hatte auch eine gewisse, ja, Schwächephase im Spiel, musste Widerstände durchbrechen. Und das war aber toll. Und ich möchte noch was sagen, ja. Auch hier bei diesem Tor, unser Pressing im Mittelfeld, das ist der Gamechanger. Das ist der Gamechanger. Das ist das, was ich sehen will. Und zwar egal, ob es von Undorf ist, von Stiller ist, von Demirovic ist, von Woltemade ist oder in dem Fall von Henry Chase. Ja, du siehst halt einfach diesen Druck, den wir jederzeit ausüben können. Damit können Gegner auf Dauer nicht umgehen. Und da ist es fast egal, ob die Lautern heißen oder Juventus Turin. Das ist krass. Das ist einfach krass. Wir hatten eine Pässe pro Defensivaktionen, der Wert lag bei 5,1 in der zweiten Halbzeit. Normal liegt der irgendwo bei 11, 12, 13 und selbst 17 ist noch okay.
Das heißt, erklär's kurz, das ist die Anzahl der Pässe, die der Gegner spielen kann, bevor der VfB den Ball gewinnt.
Exakt, also das sind die Anzahl der Pässe, die wir zulassen, bevor wir dann sozusagen draufgehen. Das hat natürlich noch eine gewisse Unschärfe drin, weil es ist natürlich klar, wenn der Gegner hinten einen langen Ball rausschlägt, ja, und als nächstes erfolgt dann die Ablage auf den Stürmer und dann gewinnen wir den Ball, dann wäre praktisch die PBDA bei 2, ja. Und anders ist es zum Beispiel bei Leverkusen, die sich wahrscheinlich 40 Pässe hin und her spielen. Und wir denken uns, ja, lass die mal machen, weil die sind immer noch hinter der Mittellinie. Also ist vielleicht Leverkusen jetzt nicht das beste Beispiel, aber you know what I mean. So, also das ist im Endeffekt dieser statistische Wert, aber dass der VfB Stuttgart eine herausragende Pressing-Mannschaft ist, ich glaube, das hat inzwischen jeder kapiert. Und ja, dieses Tor einfach großartig, auch hier wieder Dreiecksbildung gesehen, war auch gut. Und wir haben wirklich da vorne ein Trüffelschwein für solche Situationen. Das ist Dennis Undav. Der ist immer in diesen Momenten irgendwo und hilft. Also das ist wirklich beeindruckend, welches Gefühl Dennis für gefährliche Situationen hat. Das ist Wahnsinn. Das kannst du auch nicht entwickeln. Das hast du oder hast du nicht. Wie gesagt, das Trüffelschwein vorne drin.
Genau, wir haben es ja schon paar Mal erwähnt. Also er weiß, wohin der Ball kommt, bevor der Ball weiß, wo er landen wird. Also ja. Dennis Undav ist halt einfach da.
Und dann war es eigentlich durch, muss man sagen.
Ja, dann war es durch, tatsächlich. Also Leverkusen. Kaiserslautern hat noch ein paar Minuten dann Zeit gehabt, um irgendwas zu machen, aber es kam nicht mehr so viel. Und auch so stimmungsmäßig im Stadion hatte ich auch das Gefühl, mit dem 2:1 durch Chris Führig war das Ding durch. Also wir haben nicht mehr so viel gezittert. Und du hast auch gemerkt, finde ich, so beim Gästeblock und auch bei der Lauterer Mannschaft, die haben gewusst, okay, das war's halt. Ne? Also wir waren im Spiel, wir hätten noch irgendwas machen können, aber mit dem 2:1 war die Sache eigentlich erledigt. Also famous last words. Zum Glück haben wir in der Nachspielzeit keinen mehr gefangen.
Ja, es gab noch mal eine Situation,
gell? Glaube ich sogar, ne?
Ja, genau. Ganz zum Schluss gab es noch mal eine Ecke.
Der Kopfball, ja.
Ja. Und den Flügellauf, ja. Also das war schon noch mal krass. Mussten noch mal ein bisschen was überstehen. Es gab aber, das möchte ich auch noch erwähnen, den Scorpion Kick von Enzo Mio, der sich tierisch darüber beschwert hat, dass er so schlecht angespielt wurde von Dimirovic. Zu Recht, ja, weil es kein gutes Zuspiel war. Aber das hätte natürlich doch gepasst, dass Enzo uns hier mit dem Scorpion Kick das 3:1 ballert. Gut. So, nächste Runde. So. Auslosung findet am Sonntag statt. Hä? Das Achtelfinale findet am 3. und 4. Dezember statt. Das könnt ihr euch schon mal merken. Und jetzt, Leute, haben wir was für euch. Ja, ihr müsst gar nicht bis Sonntag warten. Wir losen nämlich heute aus. Wir machen die Probeauslosung. So, und ich greife jetzt hier unter meinen Tisch und ziehe die Lostrommel unterm Tisch raus. Hier ist sie. Mehr haben wir nicht zu Hause gehabt. Ja, der VfB hat auch noch keine offizielle Lostrommel. Wir müssen also dieses Gerät nehmen. Und ich bin Losfee und ja, im Endeffekt auch Notar in einem, Sebastian.
In einem, ja.
Du darfst bewerten. Du darfst bewerten, wie die Lose ausgefallen sind und wie die dann ja ausgelosten Achtelfinals dir so gefallen. Vielleicht ganz kurz nochmal die Mannschaften, die aktuell dabei sind. Wir haben natürlich hier ja das Quartett der Plastikclubs RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg. Die will keiner. Die können gerne ihre Duelle untereinander ausfechten.
Oh, ja.
Augsburg, Bayern München, Freiburg, Frankfurt, Werder Bremen, Hertha BSC, 1. FC Köln, Jan Regensburg, den KSC, Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld. Gibt's für dich einen Wunschlos?
KSC oder Bielefeld? Also KSC zu Hause oder Bielefeld, egal wo.
Okay, es wird gelost. Ich nehme, es wird jetzt natürlich ewig lang dauern. Sebastian hat eigentlich keine Zeit, der freut sich schon. Das erste Los, das ich gezogen habe, ist Arminia Bielefeld. Sieht man's? Ja, man sieht's, glaube ich.
Ja.
Arminia Bielefeld trifft im Achtelfinale des
ich bin ganz aufgeregt. Ja, jetzt ziehe ich halt den VfB, da können wir dann nämlich den ganzen Scheiß irgendwie abbrechen und dann machen wir weiter.
Ah ja, okay, ich dachte, wir ziehen alles. es ist der VfL Wolfsburg, sorry. Oh,
sorry, Bielefeld.
Oh, sorry. Okay, ich beeil mich. Das nächste
alles gut,
Los.
Alles gut.
Habe ich schon in der Hand, ja. Es ist der VfB Stuttgart.
Heimspiel.
So. Ich ziehe ein Heimspiel und natürlich muss jetzt der KSC kommen. Ich versuche, ihn hier rauszufischen.
Ja, hast du nicht angewärmt?
Nee, habe ich nicht. Es ist der 1. FC Köln. Also,
ja, aber das ist auch okay, oder?
Ja, nehmen wir. Jetzt machen wir auch weiter, Sebastian. Ja, komm. Das müssen wir jetzt hier vervollständigen.
Jetzt ziehen wir kurz durch, ja.
Ja, ich habe das nächste Los in der Hand. Es ist der FC Bayern München.
Mhm.
Der trifft auf Leverkusen wäre jetzt schön.
Ja, oder Hoffenheim.
Ja, stimmt. Naja, dann kommen die Bayern wieder weiter. Es ist Leverkusen. Okay. Ja, Wahnsinn. Bayer Leverkusen.
Nehm ich.
Herausragend. Ja,
großartig. Ich hoffe, die ARD wird es wahrscheinlich sein, lädt dich am Sonntag auch ein,
natürlich,
die Lose zu ziehen. Also bislang finde ich das überragend.
Das nächste Los. Eintracht Frankfurt.
Zu Hause, sehr gut.
Jetzt natürlich Darmstadt. Das wär's. Darmstadt oder Karlsruhe. Das wäre richtig nice. So, ich habe hier das Los. Und es ist Jan Regensburg. Naja,
ja, die werden sich nicht freuen, aber so ist halt, ne?
So ist es.
Dieses Pokal, ja.
Kommt der nächste Teilnehmer. Ich lose Darmstadt 98.
Mhm.
Knapp vorbei für Eintracht Frankfurt, muss ich an der Stelle sagen. Und Darmstadt empfängt. Na, wer wird's? Hertha BSC. Ein Zweitliga-Duell.
Sehr schön.
Ja, leider.
Hat auch was, ja?
Ja, leider kein Heimspiel für die Hertha. Das nächste Los ist die TSG Hoffenheim. Weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt was losen will. Gucken wir mal, was rauskommt.
Hoffenheim gegen Leipzig würde ich feiern, tatsächlich.
Es ist der SC Freiburg.
Okay.
Ja, das ist
auch. Da wird Hoffenheimer Stadion wahrscheinlich voll werden.
Ja, das wird wieder super. Können Sie auch direkt auf dem Trainingsplatz spielen. Dann habe ich hier, ja, das nächste Elend, RB Leipzig.
Ja.
Und die treffen auf den KSC, El Kakiko. Ah, hervorragend.
Ja, schön. Also hoffentlich verlieren beide. Ja, finde ich geil.
Ja, super. Und dann weiß ich gar nicht, wer noch übrig ist. Ich kann dir aber sagen, dass der FC Augsburg ebenfalls.
Stimmt, die gibt's ja auch noch, ja.
Zu Hause antritt. Und dann müsste es Werder Bremen sein.
Ja, tatsächlich.
Schauen wir mal.
Oh.
Ja. Werder Bremen.
Aber Augsburg-Bremen hat was. Also.
Und ich weiß jetzt schon, dass am Sonntag die ARD länger brauchen wird als wir heute.
Definitiv, ja.
Aber wir haben folgendes Achtelfinale zusammengelost. Arminia Bielefeld empfängt den VfL Wolfsburg. Der VfB Stuttgart trifft zu Hause auf den ersten FC Köln. Bayern München gegen Bayer Leverkusen wird wahrscheinlich das Spiel, was im Free TV dann übertragen wird. Frankfurt Jan Regensburg. Dann haben wir Darmstadt 98 gegen die Hertha, TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg und RB Leipzig gegen den KSC. Und last und auch least Augsburg gegen Werder Bremen. Mensch. Ich bin ja froh, dass wir das hier noch unterbringen konnten.
Also gut. gute Losfee. Also ich, Heimspiel gegen einen Zweitligisten, nehme ich.
Nehmen wir. KC wäre schöner gewesen, sind wir
ja,
ehrlich.
Ja, natürlich, ja.
Die zu demütigen, das hätte uns gefallen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn Sebastian muss noch auf eine Halloween-Party.
Und ja, deswegen, die Familie, die hat jetzt nebenan schon das Raclette quasi angeheizt. Und ich rieche schon so ein bisschen den Käsegeruch. Insofern habe ich heute schon ein bisschen Druck, muss ich sagen.
Also, wie lange haben wir noch?
Wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Also nee, komm, STR first. Also, aber wenn es schnell gehen könnte, wäre es gut.
Dann machen wir es ganz schnell. Die Fanfare ab. Unser nächster Gegner, Leverkusen. Und wir haben es vorhin schon gesagt, das ist inzwischen real shit. Also ja. hier wird nicht mehr einfach nur um 3 Punkte gespielt. Hier geht es um mehr. Und das Ganze mitverfolgen könnt ihr wie immer über das VfB-Radio. Was muss getan werden, Sebastian?
Naja, ihr habt wahrscheinlich alle Internet und wenn ihr Internet habt, dann geht ihr in den Internetbrowser eurer Wahl und tippt da ein vfb.de/radio. Anstoß ist um 20:30 Uhr, das heißt, die Übertragung im Fanradio beginnt um 20:15 Uhr und wenn ihr noch ein Bild nebenher braucht, dann klickt ihr rein bei The Zone oder schaltet rein bei The Zone und dann habt ihr einen tollen Kommentar und ein gutes Bild und da kann's losgehen. Und das Wetter wird, glaube ich, nicht ganz so gut, oder?
Ja, es passt zur Stadt. 11 Grad und bedeckt. Mehr müssen wir dazu auch nicht sagen.
Das ist
Leverkusen, ja. Was wir noch anbringen wollen, es sind mindestens 3000 VfB-Fans vor Ort und die werden ordentlich Rabatz machen, da bin ich mir sicher. Und ja, dann sind wir eigentlich schon beim Gegner. Und ich möchte da heute gar nicht so viel Zeit verlieren, auch aufgrund dessen, dass du noch zu deinem Halloween-Raclette dringend rüberhüpfen solltest. Aber vielleicht mal ganz kurz umrissen, was bislang so für Leverkusen eigentlich in dieser Saison abging. Die sind zwar Dritter, aber mich konnten sie bislang wirklich noch überhaupt nicht überzeugen. Also gerade die Defensive fällt enorm ab im Vergleich zu dem, was wir in der letzten Saison gesehen haben. 15 Gegentore, das sind mehr als St. Pauli oder Mainz oder Gladbach, selbst mehr als Dortmund kassiert hat. Ja, und da brennt der Baum ja schon wieder.
Aber nicht mehr als der VfB kassiert hat, oder?
Ja, das gehört zur Wahrheit dazu. Der VfB hat schon 16 kassiert. Aber davon gehen, glaube ich, gefühlt 6 auf das Konto diverser Schiedsrichter. Nein, Spaß beiseite. Nee, aber defensiv haben sie auf jeden Fall ihre Probleme. Das hat man in der letzten Saison so nicht gesehen. Da waren sie dafür bekannt, dass du wirklich kaum Tore gegen sie erzielen konntest. Haben auch ganz wenig nur bekommen. Und jetzt hast du da auf jeden Fall eine Thematik, die wir auch attackieren können dann am Freitag. Offensiv sind sie weiterhin stark. Es ist die beste Offensive hinter den Bayern. Aber ich sag's nochmal, sie sind einfach anfällig. Ja? Und Sebastian, jetzt frage ich dich, was hast du denn von Leverkusen, außer diesem Supercup, den wir gegen Leverkusen am 17.8. meine ich, gespielt haben? Was hast du sonst von Leverkusen mitbekommen?
Na, ich habe mitbekommen, dass sie jetzt jüngst gegen Bremen nur unentschieden gespielt haben, dass sie halt 2-0 gegen Kiel geführt haben und man dachte, okay, das geht 9-0 aus und dann spielen sie auch gegen Kiel nur unentschieden. Und ich habe festgestellt, dass die Stimmung in Leverkusen, glaube ich, gar nicht so geil ist, weil auch manche Spieler schon sagen, hey, wir müssen jetzt irgendwie was anders machen und so weiter. Also die Stimmung scheint deutlich schlechter zu sein als der Tabellenplatz, weil man hat nur gegen Leipzig verloren. Ansonsten, klar, du hast halt Bremen und und Kiel die Unentschieden. Also die Ergebnisse stimmen, aber ich glaube, die Stimmung passt irgendwie gar nicht mehr so in Leverkusen. Und dieser Nimbus der späten Tore und der Unbesiegbarkeit, der ist halt komplett weg. Und deswegen bin ich mal gespannt, was Leverkusen für einen Weg in der Saison nimmt. Aber ich bin der Meinung, sie sind fällig. Und wenn der VfB sein A-Game in Leverkusen auf den Rasen bringt, dann sind sie einfach fällig und wir gewinnen da einfach.
Die sind fällig, absolut. Das sehe ich ganz genauso wie du. Interessant finde ich, was du gerade angesprochen hast, ist mir auch aufgefallen, dass Spieler sich gerne mal nach den Spielen dazu äußern, dass nicht alle immer alles geben. Da wird dann auch mal über den Torwart rumgehatet, dass er den vielleicht hätte halten können. Wie gesagt, dass der Einsatz gegen den Ball nicht so richtig passt. Und spannenderweise sind es immer genau die Spieler, diese Fehler auch machen. Also das finde ich dann immer spektakulär, wo ich mir denke, kehrst mal vor deiner eigenen Haustür. Aber das ist schon interessant zu beobachten, ja, dass man versucht jetzt schon über öffentliche Statements wachzurütteln. Dann denke ich mir, okay, dann ist da wirklich richtig was im Argen. Und vielleicht hat man einfach auch ein bisschen Glück gehabt, dass man dennoch noch die Punkte einfahren konnte, ja, die eben dann dazu reichten, dass man aktuell auf Platz 3 steht. Aber ich will das Ding erziehen. Ich sage das, wie es ist. Ich will das Ding erziehen. Ich habe keinen Bock mehr auf Leverkusen. Ich habe mal geschaut, das letzte Mal, dass der VfB Stuttgart gegen Leverkusen gewinnen konnte, das war unter Taifun Korkut. Das Ergebnis liegt natürlich auf der Hand. 1-0, logisch.
Das muss 1-0 sein, ja.
Aber es war der 28.04.2018. Das war der letzte Sieg des VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen. Und danach folgten wirklich denkwürdige Duelle. Also natürlich jetzt in der vergangenen Saison. Diese beiden Unentschieden in der Liga, das 3-2 im DFB-Pokal, auch der Supercup. Ich meine, das war wahrscheinlich der interessanteste Supercup seit ever. Ja, also das war einfach krass und richtig interessant, diese Spiele mitzuerleben. Und ich will es jetzt. Ich will es jetzt unbedingt. Und ich glaube auch, Sebastian Hoeneß will es jetzt unbedingt.
Oh ja.
Ja, und die Mannschaft sowieso. Ich habe das Gefühl, dass unser Team extrem brennt. Ja, und ich kann jetzt, sollte jemand zuhören aus unserem Team, dann kann ich euch sagen, okay, ihr müsst euch davor in Acht nehmen, dass Leverkusen gute Standards schlägt. Ja, sie erspielen sich viele Torchancen. Sie sind gefährlich über die Flügel. Sie haben ein extrem gutes Pressing, ein extrem gutes Passspiel. Sie spielen viele Pässe durch die Mitte, richtig gute Schnittstellenpässe. Und sie haben eine gute Chancenverwertung. Das klingt jetzt erstmal nach einem Problem. Aber dasselbe oder ähnlich hätte ich auch für Real Madrid oder durchaus auch für Juventus Turin argumentiert. Nur, Leverkusen hat aus meiner Sicht deutlich mehr Schwächen als die gerade von mir genannten beiden Champions League Teams. Weil sie haben Schwierigkeiten, die Flügel dicht zu bekommen. War eigentlich in der vergangenen Saison nie ein großes Thema. Es war immer eine super Besetzung, war super schwer, sich über die Flügel nach vorne zu spielen gegen Leverkusen. Da haben sie jetzt Schwierigkeiten und wir haben gute Flügelspieler, brauchen wir euch nicht sagen. Dann lassen sie viel zu viele Chancen zu. Das ist ein Thema, weil, haben wir jetzt schon gesagt, der VfB nutzt zu wenig Chancen. Jetzt wäre Effizienz gut, dann kann da was gehen. Mhm. Und selbst wenn wir zurückliegen sollten, don't give up. Denn Leverkusen hat bislang nach Führung 9 Punkte verspielt. Das heißt, da geht immer noch irgendwas. Und es scheint fast so, als fehle der Wille, die letzte Gier, so dieses, ich muss noch mal was erreichen. Man ist ja jetzt Doublesieger, ja, und man hat auch ja nur mit viel Pech gegen Atalanta Bergamo im Europapokalfinale verloren.
Ganz knapp, ja.
Ja, aber es war ja schon so der Tenor, dass man die Tore hätte machen können und dann wäre dieses Spiel in eine andere Richtung gekippt. Und dann denke ich mir mal, okay, also für mich sah es ziemlich eindeutig aus, ja, aber
auf jeden Fall, ja.
Redet euch das schön, ist okay. Also ich bin da wirklich optimistisch. Ich weiß, das klingt merkwürdig, weil Leverkusen 42 Spiele in der Bundesliga jetzt absolviert hat und nur eins verloren, du hast es gesagt, gegen Leipzig. Das ist schon ein Brett, aber die sind fällig, weil wir wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen da aufkreuzen werden. Zu den Ausfällen, da hat sich eigentlich nichts verändert, muss man sagen. Yannick Keitel fehlt weiterhin mit Adduktorenproblemen. Jeff Chabot sowieso gelb-rot gesperrt, aber auch noch mit Muskelverletzung. Da hofft man, dass er bis Mittwoch gegen Atalanta Bergamo wieder einsatzfähig ist. Stergio und Deal sind kurz davor, wieder Kaderkandidaten zu werden. Ja, also das sieht ganz okay aus, wobei man natürlich bei Leo sagen muss, der war jetzt so lang raus, das wird noch ein bisschen dauern. Und auch Justin sehe ich jetzt nicht gleich als 1A-Option, sondern tatsächlich eher ja, mal hinten raus oder durchaus dann vielleicht auch mal gegen einen etwas schwächeren Gegner von Beginn an, aber auf jeden Fall keine Option für diesen Freitag. Über Luca Raimund habe ich schon lange nichts mehr gehört. Der fällt auch schon seit Ewigkeiten mit einer Muskelverletzung. Und über Daxo, ja, ist alles bekannt. Wir werden heute keinen klassischen Startelf-Tipp machen, Sebastian, habe ich mir überlegt, weil die Elf sich ja eigentlich von alleine aufstellt. Ja, also ich finde, es gibt keine großen Fragezeichen. Oder hast du welche?
Nee, eigentlich nicht.
Ja, also weil ich finde wirklich, also Sebastian Hoeneß hat eine Menge verraten. El Bilal wird spielen. Ja. Er hat gesagt, dass Chase und Roh hinten in der Innenverteidigung spielen werden. Und ansonsten sehe ich da jetzt nicht viele Personen bzw. Spieler, die sich jetzt Sorgen machen müssten um ihren Platz in der Startelf. Deswegen dachte ich mir, wir machen mal so ein Face-to-Face. Ja? Oh, wir stellen die Spieler gegenüber und man kennt das aus diversen Zeitungen, geben dann praktisch unser Plädoyer für den jeweiligen Sieger dieses Duells ab und zählen dann zusammen und wissen, wer das Spiel gewinnt. Und da haben wir erstmal eine Systemfrage, das 3-4-2-1 von Alonso gegen das 4-2-3-1 von Sebastian Hoeneß. Und im Tor kommt zum Duell Radetzky gegen Nübel. Was sagt denn der Fachmann Sebastian Rose?
Nübel. Genau. Ich denke, die beiden sind eigentlich gleich auf, aber natürlich mit dem weiß-roten Trikot, das ich unter meinem Hoodie trage, sehe ich Nübel natürlich vorne und Radetzky ist jetzt okay, aber ja.
Ja, das Spannende
ist kein überragender Torwart.
Das Spannende ist ja, dass Radetzky bislang auch erst nur 2-0 Spiele hatte. Das denkt man ja eigentlich auch nicht, oder? Also, wie gesagt, die Abwehr hat man, oder beziehungsweise auch den Torhüter, als sehr sicher im Hinterkopf. Aber tatsächlich konnte Radetzky bislang nur in der Champions League 0 spielen. Alex Nübel in der Bundesliga auch noch nicht, muss man sagen. Dafür im DFB-Pokal und ebenfalls in der Champions League gegen Turin. Aber ich sehe es wie du. Ich sehe Nübel da tatsächlich vorne. Zum einen der Aufbau, zum anderen hat er nicht solche Schwankungen in seiner Leistung. Also bei Radetzky kannst du immer damit rechnen, dass er mal einen durchlässt. Und also da gab es ja schon diverse Mitspieler, die dann gesagt haben, ja, den oder den Ball, den hätte er durchaus halten dürfen. Deswegen für mich Vorteil VfB Stuttgart. Mhm. Dann haben wir Tapsoba gegen Josh Wagnermann. Das ist natürlich auch ein spannendes Duell, wenn du mich fragst. Ja, also sie sind natürlich rein von der Art und Weise, wie sie ihre Rolle interpretieren, schon nochmal was anderes. Aber Tapsoba kann sich durchaus mit nach vorne einschalten. Ich sehe aber, was das Tempo angeht, was ich sag mal, die Effizienz und auch die Effektivität für die Offensive angeht, einen Wagnermann als den deutlich besseren Spieler an. Und bei der Defensive, sage ich, ist Josh Wagnermann, wenn er da auf seinem Flügel verteidigen muss, eigentlich auch eine Bank. Ja, aber gerade bei Standards etc. würde ich Tapsoba vorne sehen. Für wen schlägt denn bei dir das Pendel aus?
Also ich denke auch, offensiv ist Wagnermann klar der Favorit. Defensiv sehe ich Tapsoba weiter vorne, aber nicht so sehr, als dass ich ihn insgesamt vorne sehen würde. Und natürlich ist Joscha Wagnermann dann mein Favorit.
Also beim nächsten geht's, glaube ich, ein bisschen schneller. Tah gegen Rouault. Nichts gegen Anthony Rouault. Toller Spieler, toller Verteidiger. Aber ich würde sagen, der Jonathan Tah ist da schon nochmal eine andere Liga aktuell.
Ja, ist so. Also mit der Erfahrung, die er hat, Deutschlandsnationalspieler und so weiter. Und Rohr kommt mal auf das Niveau von Tah, aber aktuell sehe ich da Tah tatsächlich vorne.
Ich bin gespannt, wie Anthony Rohr eingesetzt wird jetzt am Freitag. Ja, spielt er den linken Innenverteidiger oder macht das Henry Chase? Jetzt gegen Lautern war es ja so, dass Anthony den linken Innenverteidiger gegeben hat und Chase auf der rechten Seite gespielt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann es auch nochmal nachgucken, wenn du es jetzt nicht direkt aus dem Ärmel schütteln kannst, aber es ist so. Ja, also Chase die rechte Seite beackert und Rouault die linke Seite. So ist es richtig. Und ich bin gespannt, ob es dabei bleibt oder ob Sebastian Hoeneß da eine Veränderung vornimmt. Aber ja, ich bin komplett bei dir. Tah ist da definitiv der Sieger dieses Duells und Hincapié gegen Henry Chase ist auch ein Stück weit ein Mismatch. Was man hier aber sagen kann, ist, immer wenn man dachte, Henry Chase gerät an Grenzen, dann hat er uns eigentlich überrascht und noch mehr gezeigt, als wir ihm zugetraut haben.
Mhm. Und ja, der Junge wächst mit seinen Aufgaben. Ich meine, gegen Vinny Jr. hat er, glaube ich, keinen Zweikampf verloren. Also insofern traue ich ihm wirklich alles zu. Aber jetzt das Grundsetting, würde ich sagen, ist Hincapié hier natürlich der Favorit mit seiner Erfahrung, die er hat und so weiter. Aber auch der ist nicht fehlerfrei. Und wenn man den halt wirklich stresst, da macht der Fehler. Und da hoffe ich drauf, dass die VfB-Offensive Hincapié hier wirklich derbe stressen wird. Weil, also der ist, weiß ich nicht, nicht so gut.
Er hat auch Schwankungen drin, aber der kann dir halt auch Weltklasseleistungen abrufen. Absolut,
ja, aber genau, die Schwankungen sind es halt. Ne?
Ja, hier im Duell bin ich auch ganz klar auf Seiten von Hincapié. Ich habe mir noch gerade überlegt, als du so ausgeführt hast, könntest du dir vorstellen, dass wir Angelo Stiller in der Innenverteidigung sehen könnten? Weil Henry Chase ist schon eine gewisse Herausforderung oder beziehungsweise ein Risiko für den VfB.
Ja, aber Stiller sehe ich nicht hinten. Also
dann haben wir eigentlich keine andere Wahl. Dann müssen wir damit mitgehen. Mhm. Jetzt kommt's. Frimpong gegen Maxi Mittelstädt. Klar, Frimpong ist dann nochmal deutlich offensiver, defensiv mit Sicherheit mit Schwierigkeiten. Allerdings, was den Torabschluss angeht, sehe ich durchaus schon Points auch bei Maxi Mittelstädt.
Ja, also für mich ist, kann ich reingrätschen, klarer Favorit Maxi Mittelstädt, denn der kann Tore schießen, Frimpong kann das nicht. Also, keine Ahnung, der schießt ja einen Meter vorm Tor noch drüber oder daneben, also nee.
Ja, es ist tatsächlich so, dass Maxi bislang noch nicht getroffen hat in dieser Saison.
Ja, gebe ich aber, die Erfahrung zeigt, nee, Maxi.
Also, nehmen wir Maxi, Frimpong ist raus, gefällt mir sehr gut, Sebastian. Mhm. Dann haben wir Chaka gegen Stiller, was für ein Duell, ja. Mhm. Zukunft gegen, ich bin wohlwollend, Gegenwart. Ja, also ich finde, Chaka ist halt wirklich ein Gamechanger auf dem Platz, allein durch die Mentalität. Da ist er Stiller nochmal etwas voraus, muss man einfach sagen. Angelo Stiller kann ein Spiel lesen, kann ein Spiel gestalten, spielt die richtigen Pässe, ihm fehlen die Scorer, das haben wir hier schon eigentlich rausgearbeitet. Er hat bislang nur im Pokal gescored gegen Preußen Münster, sonst gar nicht. Ja, bei Chaka ist es so, der hat 3 Buden vorgelegt, 1 selber gemacht, wunderschönes Tor erzielt, muss man dazu sagen. Ich glaube, dass die Auswirkungen auf das Spiel beider Mannschaften also fast gleich groß sind von diesen beiden Spielern, aber in den wirklich entscheidenden Momenten ist ein Chaka schon nochmal ein anderes Level als Angelo Stiller. Aktuell noch. Ich glaube, Stiller kann sich dahin entwickeln, aber aktuell sehe ich da auch Chaka vorne, muss ich sagen.
Ich sehe Chaka tatsächlich auch vorne, weil er einfach auch die dunklen Künste beherrscht. Ne? Also das Verzögern, das Lamentieren, das, keine Ahnung, was Gegner provozieren und so weiter, das sehe ich bei Stiller nicht. Ich weiß nicht, ob ich es schlecht finde, dass ich es bei ihm noch nicht sehe, weil das sind eigentlich Qualitäten, die muss ein Spieler nicht unbedingt haben, aber wenn du einen Spieler in deinem eigenen Team hast, der sowas kann, und Granit Xhaka kann das halt in der Perfektion, ist es natürlich was du feierst halt, ne? Und das kann er halt, und da fehlen dann Angelo Stiller vielleicht noch Qualitäten, die gar nichts mit dem Ball zu tun haben.
Jetzt bin ich gespannt. Andrich gegen Karasor. Das ist das Endgame-Duell im Mittelfeld, würde ich sagen. Also wir gehen davon aus, dass Andrich spielen kann. Also meine Einschätzung ist so, die nehmen sich beide nichts. Also wenn es um dunkle Künste geht, die können sie beide reinwerfen. Das ist das eine. Andrich mit Sicherheit torgefährlicher als Atakan Karasor, aber das ist auch Fritzle. Also würde ich jetzt sagen, ist das nicht unbedingt das Kriterium, das wir ja heranführen sollen. Ich finde, Atakan Karasor ist, glaube ich, insgesamt für die Struktur des VfB Stuttgart wichtiger als Andrich für die Struktur von Bayer Leverkusen. Also zweifellos ist Andrich ein herausragender Spieler. Aber du kannst Andrich rausnehmen und einen anderen reinstellen, und Leverkusen funktioniert genauso, wie Leverkusen funktioniert bislang. Und ich sehe tatsächlich Schwierigkeiten auf uns zukommen, wenn Karasor nicht spielen würde, gerade in solchen großen Spielen. Da fehlt er dir halt brutal. Wenn er nicht dabei ist, merkst du das sofort. Er ist der Mann, der unsere Jungs immer antreibt. Es ist ein Spieler, der eine enorme Übersicht hat, der Tempo forcieren kann, der also durch Pässe, muss man dazu sagen, nicht durch seine eigenen Laufwege. Wobei, das hat er gegen Lautern auch mal kurz gezeigt. Mhm. Der das Tempo rausnehmen kann, der dann auch mal, ja, durchaus dreckig sein kann und gleichzeitig sich aber auch gerne mal fallen lässt und dadurch dann vielleicht mal ein Spiel beruhigen kann. Ich kann mir den VfB Stuttgart ohne Atakan Karasor im Zentrum einfach nicht vorstellen. Und so blöd das jetzt klingt, ich sehe Atakan Karasor in diesem Duell eigentlich vorn, weil er dem VfB insgesamt viel mehr geben kann als Andrich, der vielleicht hier und da seine Vorteile hat. Aber für mich ist Atakan Karasor der wichtigere Spieler für seine Mannschaft.
Genau, aber da ist ja die Frage, spricht das jetzt für Atakan Karasor oder gegen den VfB und seinen Kader? Denn ich sehe tatsächlich, shame on me, Robert Andrich vorne, denn Robert Andrich kann Tore schießen. Also außerhalb des Strafraums, innerhalb des Strafraums. Und insofern muss ich gestehen, Atakan Karasor ist für den VfB wichtiger als Andrich für Leverkusen, aber individuell sehe ich Andrich weiter vorne, weil der hat vor einem Jahr, glaube ich, mal entdeckt, dass er Tore schießen kann.
Dann ist es ein Unentschieden.
Ja, gehe ich mit.
Also, dann ist es ein Unentschieden, wenn wir uns nicht einigen können.
Genau.
So, jetzt lasse ich nicht mit mir verhandeln. Grimaldo gegen Leveling, da mache ich es kurz.
Leveling.
Ja, also Jamie Leveling, das muss ich nochmal kurz sagen. Als der reinkam, ey, was der für eine Präsenz inzwischen hat, was der für eine Überzeugung hat, was der für Dinge macht. Ich sitze da vor dem Fernseher und denke mir, das ist unser Vinny Junior. muss ich sagen. Oder andersrum. Real hat ihren Leveling. Wir haben den echten. Es ist unglaublich, dieser Spieler, was der für eine Entwicklung durchgemacht hat in den letzten Monaten, ist einfach gigantisch. Und Grimaldo ist nicht existent. Also Leveling vor dem Win.
Drüber reden, Und ich finde es auch schön, wir haben lange Zeit drüber diskutiert, ob jetzt Jamie Leveling Silas den Rang ablaufen könnte. Und jetzt steht dann halt einfach ein Chris Führig im Interview nach dem Spiel und sagt, na gut, wenn der Leveling spielt, dann ist es auch okay, weil der ist einfach besser als ich aktuell, ne? Also eine grandiose Entwicklung, Most Improved Player, Jamie Leveling und Grimaldo, ja komm.
Ja, lass mal. So, nächstes Duell, Wirtz gegen Mio. Ich weiß nicht, wer hat neulich mal gesagt, dass, das war Sammy Khedira, dass Enzo Mio mittlerweile schon in der Liga Flo Wirtz und Musiala mitspielt, da haben viele die Augenbrauen nach oben gezogen.
Ich nicht.
Jetzt gucken wir mal einfach nur auf die Stats. Mhm. Und da fällt uns auf, ein Flo Wirtz hat 14 Pflichtspiele gemacht, 7 Tore erzielt und eine Vorlage geliefert. Ein Enzo Mio hat nur 13 Pflichtspiele gemacht, 5 Tore erzielt und 3 Vorlagen geliefert. Das sieht doch schon nice aus, würde ich so sagen.
Also für mich ist Florian Wirtz der deutsche Enzo Mio.
Herausragend. Aber ich glaube, wir machen uns lächerlich, wenn wir jetzt sagen, dass Enzo Mio besser ist als Flo Wirtz.
Nee, also, deswegen sagen wir unentschieden.
Darauf lasse ich mich ein. Ja, okay. Aber ich möchte ja anbringen, dass Flo Wirtz ein gottgegebener Fußballer ist und Dinge machen kann, die auch ein Enzo Mio nicht verbringt.
Aber wir haben auch gesehen im Pokalspiel, also er lässt sich auch aus der Ruhe bringen, ne? Und wenn du ihn mal bearbeitest, dann verliert er mal vielleicht die Contenance und so weiter. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen vom VfB, dass man Florian Wirtz mal ein bisschen stresst und ein bisschen anzickt und so weiter. Mal gucken, was er macht. Also der ist noch nicht so cool, wie er sein könnte. Enzo Mio auch nicht. Beides junge Spieler, super, super talentiert mit unfassbar viel Potenzial. Und mal gucken, wo es die beiden irgendwie hinführt. Aber ich glaube, ja, auch ein Florian Wirtz kannst du stressen. Also bin ich mal gespannt, was man da machen wird.
Zwei Duelle haben wir noch. Einmal Terrier gegen El Bilal. Das geht, glaube ich, auch relativ schnell. Terrier bei Startrennen herausragend gewesen. In Leverkusen einfach noch nicht richtig angekommen, muss man sagen. Ein Tor, eine Vorlage in der Bundesliga.
Und eine rote Karte, dort oder?
Gemacht und rote Karte. Alles mitgenommen im Supercup. Und ja, bei El Bilal, da ist die Dose aufgegangen, muss man sagen. Spätestens mit dem Turin-Spiel. Yes. Herausragend. Eigentlich mit dem Dortmund-Spiel schon. Da hat man schon sehen können, was er uns bringen kann. Vielleicht aktuell in der Offensive der stärkste Stuttgarter Fragezeichen, wenn ich jetzt mal Undav und Demirovic mit reinnehme, finde ich, ist El Bilal halt derjenige, der aktuell scored. Also Dennis auch, aber ich finde, der hat gerade einen Megalauf und ja, den sehe ich vor Terry.
Absolut, ja, gehe ich mit.
Dann haben wir das auch schon gelöst. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt wird's nochmal richtig feierlich, denn jetzt kommt Boniface gegen Undav. Das ist im Endeffekt Conor McGregor gegen Nurmagomedov im Oktagon. Ja, also da kann es, glaube ich, richtig knallen. Und wenn ich mir da mal die Werte so rausziehe, dann sieht man halt, was für eine Qualität da aufeinander trifft. Ja, also du hast auf der einen Seite Boniface mit 12 Spielen, 8 Tore, eine Vorlage. Auf der anderen Seite Undav, 14 Spiele. Wie gesagt, alle Pflichtspiele, die er bislang gemacht hat in dieser Saison, 7 Tore, eine Vorlage. Also das ist schon richtig, richtig Qualität, die da aufeinander trifft. Und da bin ich auch ehrlich, ist für mich ein Unentschieden. Ist für mich einfach ein Unentschieden. Ich finde beide Spieler grandios, herausragend. Beide hätte ich gern bei mir in der Mannschaft. Der eine ist bei mir in der Mannschaft, deswegen mit diesem Bias würde ich jetzt Dennis sagen. Aber wenn ich es wirklich one-on-one nehme, für mich zwei gigantische Stürmer. Und man darf nicht vergessen, beide spielten für den gleichen Club, ja. Union Saint-Gilloise. Darf man einfach nicht vergessen, dass die mal für den gleichen Club gespielt haben.
Genau, wenn du irgendwie Bundesliga-Scout bist oder Sportdirektor, einfach nach Belgien gucken. Also ich glaube, da entwickelt sich was. Und ich gebe dir recht, also jetzt von den harten Fakten her, von den Zahlen her, natürlich beide gleich auf. Und dann müssen wir uns auf die Soft-Skills nochmal dann zurückfallen lassen. Da geht es um Sympathiewerte. Und der eine macht halt irgendwie seinen Bizeps-Jubel oder den Finger auf die Lippen-Jubel und der andere lässt seine Hose runter. Insofern ganz klarer Vorteil für Dennis Undav. Er ist einfach klar sympathischer und Boniface, komm, nee, brauche ich nicht. Ja,
herausragend. Dann haben wir heute eine etwas andere Startelf-Runde hier mit euch fabriziert. Sorry, wie gesagt, wir sind hier immer noch im Durchhaltemodus. Wir hoffen, dass es ab Montag dann endlich wieder bergauf geht. Aber die Erkältung hat mich voll im Griff. Deswegen müssen wir uns auf sowas hier fixieren. Und wir können das Ergebnis liefern, Sebastian. Der VfB gewinnt diese Gegenüberstellung. Surprise, surprise. Und wenn wir das jetzt in Tore ummünzen, dann wird der VfB am Freitag mit 2 Toren Vorsprung vor Leverkusen das Ding ziehen und den vierten Pflichtspielsieg in Folge einfahren. Ist das
ja,
nicht geil. Toll?
Finde ich so. Super, ne?
Gut, jetzt würde ich vorschlagen, wir machen gar nicht mehr allzu viel. Wir verweisen nochmal darauf, dass es ein VfB-Wochenende für euch werden kann. Und das beginnt am Freitag mit der U21, Viktoria Köln gegen den VfB Stuttgart. Das Ganze auf Magenta Sport, anschließend rüber switchen zu The Zone, Leverkusen gegen den VfB. Es wird mit Sicherheit ein grandioses Fußballspiel werden. Nichts anderes erwarte ich und genauso wird es werden. Am Samstag trifft die U19 zu Hause auf Sandhausen. Los geht's um 12.30 Uhr, also eine gute Möglichkeit, nach dem ganzen Fußball am Freitag darunter zu gehen und mit Leuten darüber zu sprechen. Wie gesagt, 12.30 Uhr, Platz 1, kommt vorbei. Und anschließend, und zwar einen Tag später, setzt ihr euch gegen 11.30 Uhr ins Auto, fahrt nach Bruchsal und unterstützt dort die VfB-Frauen, die im Derby gegen den KSC antreten müssen. In Bruchsal, wie gesagt. Ja. Also 14 Uhr geht's dort los, dann habt ihr euer VfB-Wochenende vollgepackt und morgen, ja, es ist ein Feiertag, also ihr könnt das alles mitnehmen, euch vielleicht schon darauf vorbereiten, was dann am Samstag und am Sonntag noch folgen soll, aber dieses VfB-Wochenende müssen wir genießen und durchziehen. So, Sebastian, wir haben zwar noch ein paar andere Themen, die verschieben wir auf Montag, du hast aber noch einen wichtigen Filmtipp.
Ja, genau, hier Kulturteil bei SDR, ne? Ganz kurz, also am Dienstag, ihr wisst es, Atalanta Bergamo ist zu Gast und die haben eine unfassbar stabile Fanszene und ich freue mich so drauf. Also wir können uns generell drauf freuen. Wir hatten am letzten Samstag Kiel zu Gast, fand ich richtig geil. Also wie viele Leute da 750 Kilometer nach Stuttgart fahren, in der Gewissheit, dass sie vermutlich verlieren werden. Jetzt Kaiserslautern, übermorgen sprechen wir nicht. Leverkusen ist egal. Dann am nächsten Mittwoch geht's gegen Atalanta und dann kommen die Eintracht-Fans zu uns. Also das sind wirklich Feiertage für die Fanszene. Und wer sich wirklich drauf einstimmen möchte, was da kommt am Mittwoch, wenn Atalanta kommt, der kann am nächsten Sonntag ins Kino gehen. Und zwar ins Delphi Arthouse Kino mitten in der Stadt. Sonntag, 3.11., 16 Uhr. Denn da gibt's den Film Guardia di una Fede. Und da wird der Capo, denke ich, der Kurva Nord porträtiert, der da unfassbar lange gewirkt hat, der dabei war, als dann die Kurva Nord zu einer der mächtigsten Fangruppierungen Italiens wurde und der dann ja ein langes Stadionverbot bekommen hat und mittlerweile, glaube ich, Fischer ist und mit dem Boot halt rausfährt und so weiter. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich bin am Sonntag da. Ich habe gestern mal reingeguckt. Also außer meinem Ticket ist ein weiteres noch verkauft. Also es gibt noch eine Menge Platz. Und wenn ihr euch auf Bergamo einstimmen möchtet, dann kommt am Sonntag einfach ins Kino. Ich glaube, es ist ein richtig cooler Film. 100 Minuten, aber Achtung, ab 16. Also ich glaube, da geht es zur Sache. Ich habe gesehen, ich habe im Trailer gesehen, es werden Motorroller irgendwie die Tribünen runtergeworfen. Also es könnte spannend werden. Und ich denke, es ist eine gute Einstimmung auf das Spiel gegen Bergamo, weil die werden mit vielen Fans kommen, mit vielen stabilen Fans. Und ich freue mich brutal drauf.
Ach, jetzt habe ich auch Bock, Sebastian. Vielleicht komme ich spontan auch
vorbei. Mach mal, ja?
Ja, das ist ja gar nicht so weit von mir entfernt.
Also, wir packen den Link in die Shownotes, da könnt ihr direkt euer Ticket buchen. 11 Euro kostet
übrigens. Herausragend. Herausragend, ja, das ist mit Sicherheit auch wert. Gut, wieder mal eine interessante Folge, die wir hier zum Ende gebracht haben, Sebastian. Es sind spannende Tage, auch für uns.
Liebe Leute, schwäbische Wochen, ja?
Rennt uns bitte nicht davon. Wir versprechen euch, wir versprechen euch, es wird auch wieder besser. Aber ich kann mir jetzt hier keine Auszeit gönnen. Ja? Also es sind die wichtigsten Wochen in diesem Jahr beim VfB Stuttgart. Ich möchte alles mitnehmen. Ich möchte alles in diesem Podcast dokumentieren, möchte ich fast schon sagen.
Und wir brauchen dann auch so wie der VfB eine Belastungssteuerung, weißt du? Und dann ist halt heute sind halt einfach zwei andere Hansel da, die irgendwas ins Mikro erzählen. Aber unser Kader ist relativ klein. Unser Kader besteht aus zwei Leuten und wir können halt keinen anderen einwechseln. Sorry
das
dafür.
Das ist das Problem. Aber wir versuchen ab der kommenden Woche wieder halbwegs vernünftig für euch zu senden. Wenn es euch dennoch gefallen hat, dann freut uns das sehr. Wir hören und sehen uns am Montag respektive Dienstagnacht wieder. Bis dahin, ciao und viel Spaß mit dem VfB-Wochenende.
Ciao.